Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Eine neue Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast. Euch allen einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wo auch immer und wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vor allem schön, dass wir wieder, und mittlerweile wird es zur Tradition, nicht zu dritt sind. Aber zuerst einmal an meine beiden kongenialen Partner ein herzliches Hallo, guten Tag, guten Abend, Timo und Eddie.
Servus.
Schönen Gruß aus Bremen, mein Hase.
Hase sogar, was ist denn mit dir los?
Ja, läuft bei dir. Ja, ich bin total optimistisch, weil ich nach oben rechts gucke und einfach nur, ja, gute News gleich verkünden kann.
Bei mir oben rechts wir bist du. Bei mir oben rechts bist du.
Ihr deswegen hat er schon auf der
Das heißt, du guckst dich selber an. Geht ja schon wieder gut los mit euch.
Herrlich. Timo, wie geht's dir?
Ja, hervorragend. Also, wenn ich nach oben rechts gucke, sieht super aus.
Ja, sieht super aus.
Da bin ich auch selber.
Nein. Also, soll ich oben rechts ansagen? Ich dränge mich ja ungern auf.
In dem Fall hätte ich jetzt gedacht, bei einer Dame bin ich derjenige, der ansagt. Aber komm, Eddie, keiner macht so wie du.
Meine Damen und Herren, der Run Racing Podcast. Aufnahmedatum fast Mitternacht in Mitteleuropa. Sie ist definitiv unfassbar schneller als Matthias Killing. Und sie sieht dazu noch viel, viel besser aus als Timo Scheider. Meine Damen und Herren, the one and only Sophia Flörsch.
Servus. Das war aber eine nette Vorstellung, du.
Habe ich geübt.
Hat er sich schön zurückgehalten. Mega. Normalerweise schreit er ja war immer, mega. Was so Ladies ausmachen. Herzlich willkommen, Sophia.
Danke, freut mich.
Schön, dass du bei uns bist, Sophia. An einem Tag, der für dich, glaube ich, ein ganz besonderer Tag gewesen ist. Denn heute ist offiziell verkündet worden, dass du in dieser Saison DTM fährst. Dazu erst einmal von uns allen natürlich herzlichen Glückwunsch, Punkt 1. Punkt 2, wow, was für eine Herausforderung und vor allem auch, was für ein Jahr liegt da vor dir, oder? Wie war dein Tag?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe echt auf heute lange gewartet. Ich wusste schon ein bisschen länger und war sehr nervös, ganz ehrlich, als ich heute Morgen aufgewacht bin, wie so die Reaktionen sein werden, weil ich doch nicht so viele damit gerechnet haben, vor allem international gesehen. Aber es freut mich mega, dieses Jahr in der DTM an den Start zu gehen mit Abt. War seit Anfang des Jahres ein langes Hin und Her, aber es hat unterm Strich doch alles geklappt und es wird bestimmt ein geiles Jahr.
Hundertprozentig sogar. Also ich glaube, das war für dich, also erster Punkt, den du gerade sagst, du bist sehr gespannt auf die Reaktion, wenn du aufwachst. Das Ganze ist um 11.03 Uhr via Pressemitteilung rausgegangen. Das heißt, du hast bis 11.15 Uhr geschlafen?
Nein, aber ich bin aufgewacht und war so, ja, heute ist der Tag. Und keine Ahnung, okay. Wenn du schon seit 3-4 Wochen weißt, was du machst und keiner es wirklich ahnt und du es irgendwie geheim hältst, ist es schon irgendwie was Großes, dann damit offiziell zu gehen.
Timo, wir hier im Podcast, wir haben in der letzten Folge erst über den Namen Sophia Flör spekuliert.
Ja, richtig. Also ich meine, jetzt kann ich das ja auch sagen. Ich wusste schon ein bisschen mehr als ihr zwei Kameraden, auch schon ein paar Tage länger. Aber ich konnte es natürlich auch nicht sagen und wollte es auch nicht sagen, weil ich natürlich weiß, was da für ein Thema hinten dran hängt. Aber wann es dann offiziell werden sollte, wusste ich auch jetzt gerade erst vor kurzem. Aber mir wurde schon zugetragen, dass das durchaus ein Thema wird. Und kann man nur Glückwunsch sagen. Und vor allen Dingen können wir uns darauf freuen, dass da ein bisschen Würze ins Feld kommt. Denn da haben wir mit Sicherheit jemanden, nicht nur weil weiblich, sondern auch weil schnell, auf das wir ein ganz großes Augenmerk legen dürfen, glaube ich.
Sophia. Ja, und ich fass mal zusammen, Matthias, weil ich check ja immer alle Pressemeldungen, habe ich vorhin der Sophia auch schon geschrieben per WhatsApp. Ich weiß nicht, wann wir mit der DTM das letzte Mal bei Spiegel Online auch nur irgendeine Notiz gefunden haben. Sophia Flörsch hat das mal eben mit rechts und links gemacht.
Also der Druck, Sophia, der ist natürlich jetzt da, ne? Also ich will jetzt keinen Druck aufbauen, um Gottes Willen, aber das ist schon natürlich ein mediales Ereignis. Zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, Rahel Frey, glaube ich, war die letzte, ne? Ja. In der DTM 2012.
Ja, Rahel Frey war die letzte.
So, ja. Das ist ja sowieso immer so eine Nummer, eine Frau in der Männerdomäne und so. Aber grundsätzlich, darüber reden wir gleich, aber grundsätzlich das Thema an sich, dass das medial so aufschlägt, hast du damit gerechnet?
Ja, schon. Also vor allem, weil wir halt, also ich meine, ich habe seit eigentlich letztem Jahr kommuniziert, dass ich Formel 3 nochmal fahren will als zweite Saison. Und das war ja eigentlich auch mein Plan bis zum Jahreswechsel. Und hatte das egal wo immer kommuniziert, in jedem Interview gesagt und sonstiges, weil ich halt eigentlich echt dem Formelsport treu bleiben wollte noch. Und ja, also das ist so einschlägt, war mir selber nicht so bewusst, aber natürlich freut es einen. Ich glaube, ja, Abt und Scheffler hat es heute auch relativ gefreut, dass es dann doch so gut aufgenommen wurde und so viele Medien, sag ich mal, darüber berichtet haben und die Fans auch echt alle positiv darauf reagiert haben.
Aber warum denkst du, oder warum bist du froh, dass du das positiv aufgenommen wurde? Hattest du Angst, dass es negativ irgendwie aufgenommen werden könnte?
Nee, das jetzt nicht, aber ich meine, du hast ja immer, sag ich mal, hier und da. Ja, okay. Doofe Kommentare und gehört, glaube ich, ein bisschen dazu, aber es war wirklich eigentlich 99% positiv, egal wo. Und mal hier und da ist was dabei, was nicht sein muss, aber mein Gott.
Das können wir eh nicht ändern. Das wird immer so bleiben und immer so sein. Es wird Leute geben, die einen nicht mögen oder irgendwelche Dinge nicht mögen. Von daher, da muss man so drüber stehen. Ne?
So, das kennen wir Medienschlampen zu Genüge, Sophia. Mach dir keine Sorgen. Also, wenn du wüsstest, was Scheider, Killing, Mielke sich manchmal anhören müssen, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber meinem Ernst, Jungs und in dem Fall dann eben halt auch Sophia, das sind doch mega News, oder? Also, ich bin den ganzen Tag schon komplett euphorisiert und freue mich, wenn ich das erste Mal kommentieren kann, Sophia in einem DTM-Auto, überragend. Also besser geht nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch extrem happy. Ich war letzten Freitag das erste Mal beim Team und auch die haben mich super aufgenommen und es wird, glaube ich, echt ein geiles Jahr für mich. Ich meine, ich habe ja ein Doppelprogramm noch mit dem Langstreckenauto, aber ich freue mich mega auf den Saisonstart im Juni und vor allem dann auch auf die ersten Testtage, wenn ich dann das erste Mal eigentlich wirklich im GT3 sitzen werde.
Sind die eigentlich die Testtage? Die sind doch, glaube ich, jetzt zumindest jetzt schon nach Ostern direkt, ne? In der Woche nach Ostern.
6. Ja, 7.
Vor unserem, oder sowas, ne? 7., 8. Genau, ja, bevor wir mit der Formel E nach Rom gehen, werdet ihr die ersten Testtage haben. Das ist ja auch nicht mehr lange hin. Das sind jetzt 2,5 Wochen oder so, ne? Bist du dann das erste Mal da im Auto sitzt. Du hast also noch nie in einem GT3-Auto gesessen in der Form? Oder wie sind da deine Vorerfahrungen?
Ja, doch, nicht hat sie schon mal.
Wirklich, nicht in wirklich. Ich habe einen Testtag gehabt mit 15 oder 16, damals in Estoril mit dem Mercedes. War da damals aber wirklich das allererste Mal, dass ich ABS gefahren bin, weil ich es halt selbst aus dem Straßenauto nicht kannte, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Und ich denke halt auch, dass das, sage ich mal, die größte Umstellung für mich sein wird dieses Jahr, um mich erstmal ans ABS zu gewöhnen, weil ich das halt überhaupt nicht gewohnt bin. Und mal schauen.
Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auch das DTM-Auto gefahren, da gewöhnt man sich relativ schnell dran, das ist überhaupt kein Problem. Timo saß neben mir. Timo, du weißt noch, wie schnell ich war. Ne?
Ja, ich habe die Landkarte gelesen, habe gesagt, rechts und links abbiegen da vorne, genau.
Matthias, du bist das Auto nicht gefahren, du bist das Auto gekrochen.
Na, so schlimm war es nicht, das war schon gut.
Das war schon... Ich habe die ganze Zeit versucht, da bei Arno Zensen irgendwie einen Vertrag rauszuquetschen. Ich war kurz davor, dann wäre ich dein Gegner geworden. Aber Sat.1 hat einfach mehr bezahlt.
Noch mehr, Wahnsinn.
Arno Zensen hat gesagt, dass ich im DTM-Auto schneller war als du.
Hundertprozentig nicht. Ist auch scheißegal.
Geil. Moment, das können wir nochmal aufnehmen. Ich halte das mal fest, das Thema. Ne? Wir werden mal irgendwie so eine Challenge. Irgendwann werden wir es mal hinkriegen, dass ihr zwei Pappnasen euch mal gegeneinander fahren.
Eins können wir schon mal sagen. In dieser Viererrunde, in der wir hier gerade zusammen sind, sind wir beide definitiv die langsamsten.
Das ist ja auch nicht so schwer. Ne? Sophia, ich muss von meiner Seite als Kommentator aus nochmal eben sagen, weil ich deinen Werdegang auch die ganze Zeit verfolge, ist ja auch ein mediales Thema, natürlich. Aber ich kann nur sagen, allergrößten Respekt. Ich finde das sehr, sehr mutig, diese Entscheidung. Und mich würde gleich mal Timos Meinung dazu interessieren, weil du kommst aus dem Formelsport. Die Formel 1 ist dein erklärtes Ziel. Das hast du oft genug gesagt und das ist ja auch logisch. Und jetzt lässt du dich auf so ein komplett neues Abenteuer ein. Da kann ich nur sagen, allergrößten Respekt. Und was war letztendlich der entscheidende Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, dann mache ich jetzt mal halt nicht Formel 3 oder was auch immer, sondern dann lasse ich mich mal auf dieses Haifischbecken DTM ein, weil du weißt schon, mit was für Typen du es da zu tun haben wirst.
Drei lernst du gerade kennen hier. Also zwei, okay, einen.
Nee, das weiß ich auf jeden Fall. Ich meine, ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mein Plan war ja eigentlich noch mal ein zweites Jahr Formel 3 zu fahren dieses Jahr. Ich habe ja immer noch das Ziel, es in die Formel 1 zu schaffen. Und da wäre eigentlich der normale Schritt, sage ich mal, gewesen, noch mal ein zweites Jahr Formel 3 zu fahren. Ich wollte aber, und das habe ich eigentlich auch von seit Mitte letzten Jahres gesagt, eigentlich einen Platz bei einem besseren Team finden. Jedoch sind die Budgets noch mal höher, also noch mal angestiegen in der Formel 3 und die ganzen Top-Teams waren eigentlich ab Oktober, November schon voll. Dementsprechend hatten wir da zwar, wir hatten zwar Angebote auf dem Tisch liegen für die Formel 3, aber ich glaube, dass du halt heutzutage als Nachwuchssportler da sehr offen sein musst und wirklich von Jahr zu Jahr schauen musst. Und ich habe immer gesagt, dass die DTM, dass ich mich der DTM gegenüber nie verschließen würde, dass das Fahrerniveau da sehr, sehr, sehr viel höher ist als in manch anderen Rennserien, bestimmt auch als in der Formel 3. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr natürlich für mich was komplett Neues sein wird, eine Herausforderung sein wird, aber ich bin ganz ehrlich so motiviert wie noch nie. Ich freue mich mega auf die Zusammenarbeit mit Ab dieses Jahr und weiß, dass die hinter mir stehen und mir auch, sag ich mal, beiseite stehen werden und mir helfen werden und mich so gut wie möglich darauf vorzubereiten.
Wenn du nicht schnell wärst, Sophia, würden sie dir kein Cockpit geben, das ist ja völlig klar.
Genau. Ich meine,
wir reden von der DTM. Und trotzdem ist natürlich auch die, und das hat die Erfahrung auch der letzten Jahrzehnte ja immer wieder gezeigt, dass wahnsinnig schnelle Leute auch in die DTM gekommen sind, zum Teil aus der Formel 1 und dann erstmal auch hinterhergefahren sind. Wie groß ist dein Respekt, auch deine Angst davor, dass am Anfang natürlich alle irgendwie medial durchdrehen und auch wir mit den Kameras beim ersten Rennen dann natürlich auch bei dir sein werden und so weiter. Und dann fährst du am Ende auf 22 rum. Wie groß ist die Challenge, aber auch der Respekt vor einer solchen Situation?
Also Angst habe ich nicht davor. Ich meine, hört sich jetzt doof an, aber ich bin es ein bisschen gewohnt, dass irgendwie die Medien da immer irgendwie drauf schauen, aber ich mache mein Ding und ich werde mich davon nicht irgendwie beeinflussen lassen. Ich weiß, ich habe mir gewisse Ziele gesetzt, ich werde das aber alles Step by Step angehen und einfach meine Kilometer fahren und einsammeln und dann mich hoffentlich eben über die Saison hinweg verbessern. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas bei der ersten Rennveranstaltung entscheiden wird, sondern dann wirklich über die Saison gesehen. Und die wird lang sein. Von daher, ja.
Timo, was glaubst du?
Ich bin ja ehrlich und auch immer kritisch, ne? Also mir hätte es wahrscheinlich vom Gefühl her besser getan, wenn die alte DTM in Anführungszeichen noch da gewesen wäre, um den Schritt aus der Formel 3 oder dem LMP-Auto, wo die Sophia ja herkommt, möglich gewesen wäre. Warum? Weil dann wäre das Thema Abtrieb und Downforce natürlich ein viel einfacheres gewesen. Deswegen in der Vergangenheit die Resonanz immer gut von Jungs, die aus der Formel 3 kamen oder die Autos mit Abtrieb gefahren sind und ins DTM-Auto gekommen sind. Die Sophia macht jetzt quasi in meinen Augen einen doppelt schwierigen Schritt mit. Sie kommt jetzt in so ein, also gelinde ausgedrückt, in den Traktor im Vergleich zu dem DTM-Auto, was wir vorher hatten, was eigentlich fast schon ein Sportprototyp war. Und jetzt haben wir ein richtiges GT-Auto. Jetzt fährt es ein Audi R8, ein V10, 5,2 Liter Saugermotor, 585 PS, je nachdem, wie das Reglement am Ende ist mit BOP und hat irgendwo um die 1200, 1300 Kilo und wenig Abtrieb im Verhältnis zu einem ehemaligen DTM-Auto. Das heißt, die Challenge wird unfassbar groß werden für Sophia. Und deswegen brauchst du eine Menge Respekt und auch Demut wahrscheinlich. Also das ist überhaupt nicht gegen dich, Sophia. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ja, deine Ansprüche, und das sagst du eigentlich gerade auch, sind realistisch. Und das Wichtige wird sein, nach und nach zu lernen und einfach alles mitzunehmen, was kommt. Weil die Jungs, die da fahren, da sind unglaublich gute GT-Fahrer unterwegs. Dein Teamkollege Calvin van der Linde auf dem R8, eine Waffe, weiß man. Den ich übrigens, ich habe hier so für mich mal eine erstes Voting gemacht. Übrigens, könnt ihr mal sehen, da steht der auf Platz 1 da oben. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ihr im Podcast könnt das leider nicht hören.
Man kann es auch
hören, mit
WhatsApp-Videotelefonie leider nicht.
Okay.
Kann man leider nicht
auf jeden erkennen. Fall
schon erzählen.
Habe ich tatsächlich das für mich mal so ein internes Ranking mal gemacht. Und ich glaube, wenn du es irgendwie in Richtung Top 10 schaffst, wäre das ein sensationelles Ergebnis. Ich glaube, das ist mein Bauchgefühl. Korrigier mich da, wenn du es anders siehst.
Nein, alles richtig.
Also alles andere wäre eine unglaubliche Überraschung, unglaublich sensationell. Und das traue ich dir zu, dass das funktionieren kann. Aber ich glaube, Realismus ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch von unserer Medienseite oder von der Medienseite, dass man ihr die Chance auch gibt, auch hinterher zu fahren, so hart es klingt. Aber da darf man auch mal auf die Fresse kriegen am Anfang, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Katastrophe wäre, weil sie begibt sich da jetzt in ein Umfeld, was momentan an Schritt härter gar nicht sein kann.
Ich sage es nochmal, Timo, ich bewundere den Mut von Sophia, sich auf dieses Unternehmen einzulassen, weil ihr wisst ja beide, ich bin mit Rael gut befreundet, die habe ich damals in der DTM zeitweise erlebt und ich bin von ihr als Fahrerin komplett überzeugt und deswegen, ich bewundere Sophia für den Schritt. Ich freue mich natürlich für uns, weil ich habe jetzt schon hier in dem Podcast das Gefühl, dass wir da auch medial zusammenarbeiten. Deswegen Rael Frey damals, das war eine andere Geschichte, das waren andere Autos, das war Class One und das hat Sophia ja, glaube ich, neulich schon mal in irgendeinem Interview erwähnt. Damals war es so, auch bei Susi Wolf, dass die Ladies, nennen wir es mal so, immer Vorjahresautos gekriegt haben. Also die hatten von vornherein schon mal schlechtere Waffen am Start. Ich glaube, dass der Schritt, den Sophia jetzt gemacht hat, gar nicht so verkehrt ist, weil letztendlich starten wir doch alle in eine komplett neue DTM, wo keiner so genau weiß, ja, wie ist das eigentlich? Wir haben ja Gerhard Berger vor zwei Wochen gehabt im Podcast. Balance of Performance wird ein Zauberwort und ein Stichwort sein. Und ich sag's nur nochmal, ich bewundere Sophia für diesen Schritt und ich freue mich drauf. Und von uns kriegt sie jede Unterstützung, oder Mattis?
Aber mein Gedanke gerade ist, Sophia, was sind deine Gedanken, wenn du die drei alten Männer hier reden hörst?
Nichts, ich freue mich einfach wieder in Deutschland irgendwie zu fahren. Also ich bin ja die letzten zwei Jahre nicht mehr in Deutschland gefahren und freue mich wirklich, egal ob auf Journalisten, Medien, auf euch drei Hampelmänner oder auf die ganzen
Deutschen. Muss ich dich gemeint haben, Eddie, auf jeden Fall.
Du hast schon das richtige Niveau für uns auf jeden Fall, definitiv.
Oder auf die ganzen deutschen Fans, die hoffentlich überhaupt kommen können wegen Corona.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich meine, das hat ja die DTM in der Vergangenheit auch gezeigt, was das zum Teil auch für Feste gewesen sind, für die Zuschauer, für die Fans. Wir wünschen uns nichts mehr, dass das Zelten wieder in wird, dass die auf den Campingplätzen Plätzen drei Tage vorher sein dürfen, dass sie auf den Tribünen sein dürfen, das offene Fahrerlager der DTM natürlich auch etwas ganz, ganz Besonderes, die Nähe zu den Fans für euch als Fahrerinnen und Fahrer etwas ganz Fantastisches. Und ich glaube auch, es ist natürlich auch für dich in deinem jungen Alter, und das sage ich voller Respekt, ja auch, wenn du sagst, das Ziel, klar, Formel 1, erstmal vielleicht auch die Formel 2, wahrscheinlich wäre sowieso der logische Next Step dann irgendwann gewesen, nach vielleicht noch einem oder zwei Jahren Formel 3. Aber es ist dann schon nochmal auch ein Weg, jetzt in diese DTM zu gehen, weil es ja auch eine ganz andere auch mediale Präsenz hat. Und auch die Fans sich das Ganze nochmal, wie soll ich sagen, also du hast einfach mehr Menschen, die dir zugucken, bei allem Respekt vor der Formel 2 oder gar der Formel 3. Aber die DTM hat da natürlich auch nochmal einen medialen Schritt irgendwie. Das finde ich schon geil. Und das finde ich auch, insofern kann ich Eddie nur zustimmen. Wirklich, ziehe den Hut, ganz großen Respekt. Und das Spannende ist eben, alle fangen so bei Null an. Also die Arbeit beginnt jetzt erst. Wenn du sagst, du warst montags das erste Mal beim Team, man gewöhnt sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen aneinander und dann wird Hockenheim das erste Mal Zählbares bei rauskommen. Ne? Und dann werdet ihr sehen, woran gearbeitet werden muss. Oder wie ist da dein Plan für die nächsten Monate bis Monza?
Ja, also ich meine, ich hatte ja mit dem Team bzw. mit den Ingenieuren schon vor ein paar Wochen Kontakt. Ich war nur selber vor Ort das erste Mal vor ein paar Tagen. Aber der Kontakt besteht ja schon ein bisschen länger und haben auch schon, sag ich mal, zusammengearbeitet dahingehend. Ich meine, die Tests am Hockenheimring und am Lausitzring werden halt relativ interessant werden. Ich glaube zwar, dass klar so die gesamte DTM von null startet, aber wenn du halt dann jemanden wie Kelvin hast, der halt die letzten Jahre nichts anderes gefahren ist als in R8, dann startet der nicht wirklich von null. Von daher ist es halt, und wie der Timo auch gesagt hat, ich meine, das Fahrerniveau in der DTM ist so hoch wie, ja, auf jeden Fall sehr viel höher als in der Formel 3 und auch in der Formel 2. Und da sind ja Namen und Fahrer mit dabei, auf die ich damals noch, ich weiß noch, 2011 war ich im Olympiastadion in München und habe dazu geschaut und habe die ja angefeuert und fand das richtig geil. Und jetzt fahre ich halt selber gegen die so, keine Ahnung, 9 Jahre bzw. 10 Jahre später. Das ist halt schon, ja, natürlich krass und auch irgendwie ein Step, aber ich glaube, dass es für mich einfach der richtige Schritt ist dieses Jahr. Und ja, wie du auch gesagt hast, Formel 2 wäre dann der nächste Schritt. Das wird halt dann vielleicht nächstes Jahr oder das Jahr danach kommen.
Ja, wer weiß, wie du in der DTM performen wirst oder wie du dich da auch wohlfühlst. Eben. Also, ne, das kann ja auch sein, dass du, dass wir dich die nächsten Jahre in der DTM hoffentlich aus unserer Sicht erleben werden. Ein wichtiger Punkt hast du gerade angesprochen oder einen wichtigen Punkt, das sind natürlich die Teamkollegen und vor allem die erfahrenen Jungs, die da unterwegs sind. Einer davon ist ja auch Mike Rockenfeller. einer deiner beiden Teamkollegen. Das ist ja auch eine spannende Situation. Yep. Zu dritt im Team Abt mit Kelvin, den habt ihr schon angesprochen, die Waffe, aber eben Mike Rockenfeller auch. Der ist nicht nur Champion gewesen, der ist ja auch gefühlt, seit es die DTM gibt, ist er dabei. Also nicht ganz, aber eben auch schon viele Jahre. Man muss von Jahrzehnten bei ihm fast sprechen. Und der hat uns eine kleine Grußbotschaft geschickt und die möchte ich gerne jetzt mal zu Wort kommen oder ihn zu Wort kommen lassen. Mike Rockenfeller.
Ja, Sophia Flörch in der DTM, das ist natürlich toll für die DTM, aber auch für Abt, ganz klar. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen. Das hat es jetzt leider einige Jahre nicht mehr gegeben. Ja, wir hatten immer das Thema in der DTM, dass erfolgreiche Frauen, schnelle Frauen am Start waren. Ich meine, ganz vorneweg natürlich, das ist schon lange her, Ellen Lohr. Aber dann auch später gab es ja immer die ein oder andere Frau, die da wirklich mitgemischt hat. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist interessant. Das gibt Vielfalt wieder in die DTM und wird bunter. Und ich bin mir sicher, sie gibt alles. Sie hat natürlich einen anderen Background. Ich meine, ich muss auch mich neu auf die Autos einstellen, auf die GT3s. Und das wird bei ihr genauso sein, aus einem Formel-Auto oder LMP. Was sie jetzt im Langstreckensport ja auch schon gefahren ist, ist es natürlich was ganz anderes. Aber ich bin mir sicher, sie wird alles dran setzen und das Team auch, dass sie vorne oder zumindest ja schnell lernt und dann auch vorne mitmischen kann. Von daher bin ich selber auch natürlich gespannt und freue mich einfach drauf.
Da haben wir gehört. Sophia, das ist ein spannender Kerl, das ist ein spannender Charakter auch insgesamt, Mike. Timo kennt ihn noch viel besser als wir alle zusammen. Natürlich aus vielen, vielen gemeinsamen Begebenheiten, aber vor allem auch ein Riesentyp. Ist es für dich ein Gegner oder ist das jemand, von dem du lernen willst?
Beides. Also ich meine, an erster Stelle ist, denke ich mal, jemand, von dem ich lernen werde. Genauso wie vom Kelvin. Ich meine, so viel Erfahrung wie der Mike hat, haben glaube ich nicht viele in der DTM und ich denke mal, dass ich bestimmt sehr, sehr viel von ihm lernen werde dieses Jahr. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich trotzdem irgendwo ja Teamkollege, Gegner, wie man es nennen will. Aber ja, ich bin relativ happy, sag ich mal, zwei starke Teamkollegen zu haben, ganz ehrlich, weil ich glaube, ich in meinen jungen Jahren trotzdem noch viel zu lernen habe und mir da bestimmt viel abschauen kann dieses Jahr.
Ja, das Timo, ist halt du kennst ja Mike sehr, sehr gut. Ja. Ne? Also du kennst das Team ab sehr gut. Mike ist gefühlt ein Leben lang bei Phoenix gewesen oder zumindest sehr lange bei Phoenix gewesen. Der war mit Ernst Moser eben auch aufgrund der räumlichen Nähe natürlich oder ne, wo sie beide herkommen, so. Jetzt geht er eben zu Abt. Wie schätzt du diese Situation ein? Auch seine sportliche Situation?
Also erstmal fand ich die Aussage gerade gut von dir, Sophia, dass du gesagt hast, ich bin froh, starke Teamkollegen zu haben, weil ich glaube, das ist erstmal die richtige Einstellung, denn von schwachen Teamkollegen, die man ständig schlägt, lernt man nichts mehr oder sehr wenig bis gar nichts. Deswegen, starke Teamkollegen sind immer eine Hilfe, auch wenn es natürlich oftmals wehtut, wenn man von denen Arsch versohlt kriegt, aber da nimmt man am meisten als Rennfahrer mit. Und mit Mike, wie du schon gesagt hast, hast du auf jeden Fall einen der erfahrensten in der DTM-Szenerie. Mit Kelvin hast du wahrscheinlich einen der erfahrensten GT-Piloten überhaupt, wo der Mike auch wahrscheinlich wieder noch ein paar Dinge von mitnehmen kann. Also auch aufgrund der vielen Erfahrungen, auch GT-Autos. Aber so intensiv wie der Kelvin ist der Mike eben nicht im GT-Auto gesessen. Ja?
Steht denn der Mike, Timo? Wo steht denn der Mike in deinem Ranking?
Der ist im Rennen 1 Vierter geworden in meinem Ranking hier. Kelvin van der Linde, Kelvin van der Linde gewinnt von Lukas Auer, von Nico Müller und Mike Rockenfeller. Das war meine Top 4. Ich habe also bis Platz.
Hast du das für jedes Rennen schon gemacht?
Nein, aber ich habe gedacht, wir könnten das mal einführen, weil bevor wir wissen, wie die Performance wirklich ist, was unsere Gedanken dazu wären. Also ich habe die Top 14 aufgeschrieben.
Ganz wichtig, wichtige Frage in deinen Top 14. An welcher Stelle steht Timo Scheider?
Moment. Kann ich so schlecht lesen gerade hier.
Ey, das ist aber eine gute Frage, Matthias. Jetzt werden wir mal ein bisschen investigativ. Sophia habe ich vorhin auch beim Kollegen Robert Seuwert vom Motorsportmagazin im Interview schon gelernt, hat damals erste Tuchfühlung aufgenommen im Olympiastadion in München beim DTM-Rennen. Da ist der Scheider doch auch gefahren, oder? Sophia, weißt du noch, wo der Scheider da abgeschlossen hat?
Nee, weiß ich nicht mehr. Also wahrscheinlich ist er da gefahren, ja, aber ich weiß es nicht mehr.
Da war ich nicht so toll.
Das heißt, Sophia Flörsch fand Scheider nie so beeindruckend.
Ich weiß nur, dass der Ekström damals gewonnen hat.
Wie fandest du denn?
Ich bin Zweiter geworden, hast recht.
Erzähl mal, wie findest du denn Timo nicht als Mann, sondern als Rennfahrer?
Was ist das für eine Frage jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage, die unterstreiche ich.
Muss ich die jetzt beantworten?
Nee, also einfach ja. Als Rennfahrer ist er, also für mich ist er eine Legende. Ich war ja immer Timo Scheider-Fan. Heute bin ich Freund, aber ich war immer Timo Scheider-Fan.
Ganz ehrlich bei sein. Dir.
Du lügst doch, Matthias.
Nein, ich schwöre.
Ich liebe dich.
Okay, jetzt kommt Sophia.
Ich wollte bei ich habe in Düsseldorf zweimal den DTM-Auftakt moderiert. Das war so ein Showrennen auf der Königsallee. 2007 und 8, glaube ich, oder 8 und 9, irgendwie so. Und da durfte ich dann mitfahren. Und ich wollte unbedingt mit Timo Scheider fahren. Weißt du, bei wem ich in der Karre gelandet bin? Bei Bruno Spengler.
Oh, ja. Da sind wir beim nächsten Thema.
Das hätte ja schlimmer kommen können, oder?
War auch super. Ich wollte unbedingt mit Timo fahren. Aber nie zurück zur Frage, Sophia. Also Timo als Rennfahrer.
Ja, gut. Also ich meine, der ist ja genauso ein alter Hase eigentlich in der DTM gewesen, beziehungsweise immer noch ist. Ich meine, jetzt hat moderiert er zwar, aber kennt trotzdem Gott und die Welt und hat, ja, ist wahrscheinlich so viele Kilometer gefahren, wie manch anderer in seiner ganzen Karriere auch nicht schafft. Von daher trotzdem größten Respekt. Ich bin ja letztes Jahr mit ihm in Hockenheim, da das DTM Electric Car gefahren. War lustig. Gell, Timo?
Ja, war schön.
Sophia, was du nicht weißt, weil wir da seit Wochen drum rumeiern, so sehr wir uns über dein Announcement heute freuen, dass du endlich jetzt es bekannt geben durftest, dass du DTM fährst. Mhm. Seit Wochen versuchen Matthias Killing, meine Wenigkeit und alle anderen Sat1 Run Racing Kollegen aus dem Kollegen Scheider rauszubekommen, ja, fährt er jetzt wieder DTM oder nicht, Timo? Jetzt hau mal einen raus. Also Sophia sitzt oben rechts bei mir. Jetzt wäre doch mal langsam der Moment, wo du mal Butter bei den Fische, wie wir hier in Norddeutschland sagen, packen könntest.
Also
sehen wir Flörsch gegen Scheider oder nicht?
Also, wie beschreibe ich das am besten? Also ich mach's ganz klar, weil ganz im Ernst, die Rumlaberei ist eh für den Arsch. Also ich sag mal, es gibt aktuell drei Teams, die gerne wollen, dass ich mit denen was tue. Die drei Teams brauchen theoretisch dafür ein Geld. Ich sag denen aber genau das Gleiche, ich brauche ein Geld. Das heißt, da sind die Chancen, wenn wir ehrlich sind, bei meinem Bauchgefühl bei 10%. Und dann gibt es ein Team, da sind die Chancen bei 99%. Und ob das für eine volle Saison was wird oder Saison ab Hockenheim Auftakt oder Monster Auftakt was wird, glaube ich nicht. Aber
sag mal, Timo, mal ganz ehrlich, wenn ein Team bei 99% ist, dann können wir ja schon mal Casting machen. Das ist ja irre. Ich habe dir aber schon 100 Mal gesagt, ich will kein Casting machen. Ich will, dass du an meiner Seite stehst und dass wir zusammen zu Sophia zum Auto gehen und ihr wichtige Fragen stellen. Und ich möchte nicht zu dir kommen und sagen, na Timo, wie sieht's aus mit den Reifen?
Ja, das verstehe ich aus deiner Perspektive, aus meiner ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ich bin da, wie gesagt, ich bin ganz offen und ehrlich. Die drei Teams, die in Monza am Start stehen, oder zwei zumindest davon, die brauchen einfach ein Geld und das bringe ich nicht, da ich ja es geschafft habe, seit 1997 als Profi Geld zu verdienen, möchte ich es auch gerne noch weitermachen und habe immer mir geschworen, wenn ich Geld mitbringen muss, dann höre ich auf. Gibt es irgendwo einen großen Partner, der will, dass der Timo Scheider fährt dann, und das zahlt, dann freue ich mich sehr drüber, da würde ich mich sehr drüber freuen, aber das ist aktuell nicht der Stand. Deswegen ist
du hast ja gerade was von 99, du hast ja gerade was von 99%.
Ja, also, aber sind ja nur ein paar Rennen oder ab einem gewissen.
Genau.
Das ist Matthias, das ist der Gaststarter. Ich habe jetzt gerade aufgeschrieben, weil ich schreibe ja immer nach unserem Podcast eine E-Mail an unsere ran.de-Redaktion, Sophia, nur dass du das auch weißt. Und ich habe gerade aufgeschrieben, zu 99% fahre ich ein DTM-Rennen gegen Sophia Flörsch, Oton Scheider. Das hast du gerade gesagt. Können wir Scheiße. Auch nicht mal löschen.
Ja, okay, habe ich gesagt. Ja, okay. Lass, schreib's ruhig.
Schreibe ich so, kriegt der Chef etwas später per E-Mail und ja, kannst dich
schon mal freuen. Ich sehe schon die Headline morgen
früh. Ja, ich freue mich.
Super.
Aber ist es, ich sag mal so, Sophia, das ist doch geil, oder? Also auch gegen Leute wie Timo, gegen Mike, gegen Nico, den Vizemeister, den zweifachen Vizemeister und so weiter, da jetzt dann auch antreten zu können, Gary Paffett möglicherweise für Mercedes, wir reden von Alex Albon und da sind ja noch einige andere große Namen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich das, was ich vorhin gesagt hatte. Ich meine, das sind alles extrem, also das sind jetzt, sag ich mal, keine Jungs mehr, beziehungsweise junge Männer wie in der Formel 3, sondern halt wirklich...
Bis auf mich auf jeden Fall schon.
Die grauen Haare sagen, das ist nicht ganz so.
Also die Partys, ich glaube, die Partys, ich glaube auch die Partys sind da nicht mehr so gut, weil nur alte Männer, verstehst du?
Ja, ja, genau. Ja.
Alle um 9 ins Bett. Nee, aber auf jeden Fall, klar, es ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Ich meine, mit dem Paffett war ich damals noch, als ich von HWA Junior war, im Trainingslager, und der hat mich immer so ein bisschen behandelt, als ob ich seine Tochter wäre, was mit dem hab ich immer super verstanden. Ja, aber so war es. Aber jetzt fahre ich halt
Eddie schreibt schon wieder.
Ich schreibe schon.
Nein, aber so, weil da halt einfach ein etwas größerer Altersunterschied ist. Aber jetzt fahre ich halt gegen ihn wahrscheinlich dieses Jahr im Rennen. Das ist halt schon.
Sophia fährt mit ihrem Ziehvater Gary Paffett auf die Wette.
Jawohl. Oh Mann.
Herrlich. Timo. Ja, läuft bei dir.
Nee, guck mal, ist schon geil.
Also wenn ihr das im Podcast sehen würdet, wie der Herr Mielke da oben strahlt in seiner Kamera.
Ich lache mich tot gerade, weil ich schreibe gerade auf, größtes Ziel von Sophia Flörsch ist, ich versohle Timo Scheider, den zweifachen DTM-Champion, mal richtig den Hintern. Das schreibe ich gerade auf. Hat zwar keiner gesagt, aber das überprüft ja keiner.
So viel zum Thema Presse, Sophia, gewöhn dich schon mal dran. Das kennst du ja eh schon, die schreiben eh, was sie wollen. Also hier das, aber wir haben es jetzt aufgenommen, das geht jetzt nicht mehr raus. Das ist jetzt dann so. Das ist morgen dann live, wenn die allen Podcast-Welten unterwegs.
Sophia, du bist ja, ich will das mal so sagen, und zwar wirklich mit vollem Respekt auch, du bist ja auch eine Art Medienphänomen. Und dieses Phänomen hat so ein bisschen ja auch begonnen damals in Macau mit diesem schrecklichen Unfall. Vorher war das öffentliche Interesse an dir ehrlicherweise nicht so groß wie danach. Schlimmerweise muss so etwas passieren, damit auf einmal das Interesse an einer jungen Rennfahrerin deutlich größer wird. Am Ende des Tages war es für dich, glaube ich, gut, dass das passiert ist, in Anführungsstrichen, oder sagst du, nee, ich möchte auf diese Erfahrung lieber verzichten und es hätte auf einem anderen Weg irgendwie funktioniert, weil du warst danach in allen Jahresrückblicken, du hast da überall gesessen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob bei Jauch oder bei Lanz oder bei wem auch immer, aber das war ja schon eine andere Nummer auf einmal nach diesem Unfall, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Unfall ist ja damals relativ viral gegangen, beziehungsweise das Video. Und das war jetzt, sag ich mal, ja nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Und ich hatte keine Ahnung, wie viele Interviewanfragen. Und wir haben wirklich ich habe drei Wochen lang im Dezember nur Interviews gegeben. Und das waren wahrscheinlich 20% von den ganzen. Und natürlich hat es mir, sag ich mal, mehr Reichweite verschafft. Und ich bin dadurch bekannter geworden, viel bekannter geworden.
Bist du darüber froh?
Nee, weil ich bin, sag ich mal, in vielen Augen das einfach nur das Mädchen mit dem Unfall. Und es hat mich halt sportlich gesehen einfach ein Jahr zurückgeworfen. Ich habe 2019 bin ich eine Serie gefahren, die einfach komplett Nonsens war und wo ich mir das ja auch einfach hätte sparen können. Einfach nur unfallbedingt, weil ich nicht wusste, wann ich wieder fit bin, ob ich überhaupt fahren kann und was ich fahren werde. Von daher hat es klar Reichweite Vorteile, aber der ganze Rest war eigentlich eher nachteilig. Und ich will halt überhaupt nicht das Mädchen sein oder die Frau sein mit dem Unfall, sondern ich will halt einfach die Rennfahrerin sein, die eben schnell ist und gegen die Männer fährt, sag ich mal. Und das Traurige war halt damals, was mich einfach extrem genervt hat, dass immer alle über diesen dummen Unfall geredet haben, aber keiner eigentlich darüber geredet hat, wie gut es für mich eigentlich lief an dem Wochenende. Und das, glaube ich, vielleicht in einem Interview von keine Ahnung wie vielen bis jetzt kommuniziert wurde.
Mhm. Du musst ja auch sagen, die Frau, die Timo Scheider den Arsch versohlt in der DTM.
Ja, also ich meine, das ist ja genau das in Wirklichkeit, was Sophia braucht. Jetzt die muss den Jungs, die einen Namen haben, irgendwo mal Paroli bieten können. Und das wird dann den Namen in dem Fall dann reifen lassen und viel stärker in der Motorsportwelt noch werden lassen und eben nicht mehr die Frau mit dem Unfall sein. Aber ich kann mich trotzdem dran erinnern, Sophia, wir standen, glaube ich, zusammen an dem Tag noch im Vorstand in Macau und die Bilder waren leider Gottes pervers. Also das waren Bilder, die habe ich in meinem ganzen Leben auch nicht gesehen und deswegen war es wahrscheinlich so viral und Gott sei Dank sitzt du heute fit hier bei uns, weil diese Bilder könnte man sich in den schlimmsten Träumen nicht vorstellen, dass sowas gibt. Deswegen ist es umso schöner, dass du heute die Chance hast, dir den Arsch versohlen zu lassen quasi von vielleicht den besten GT- und DTM-Fahrern, die es gibt auf diesem Planeten. Von daher nochmal großen Respekt dafür, weil das wird eine richtig heftige Aufgabe, die du da vor dir hast und ja, also mein Ranking hier, was ich aufgeschrieben habe, da steht Sophia Flörsch in Rennen 1 auf Platz 12. Nur mal, dass du was mal gehört hast. Ich bin gespannt.
Schreibe ich auf.
Also als Rennergebnis.
Sophia, Platz 12 im Debütrennen. Soweit schätze ich dich jetzt ein, obwohl ich dich nicht kenne oder bisher nicht kannte in der Form, außer mal einem Handshake, irgendwie, glaube ich, in Hockenheim oder so. Aber das unterschreibst du doch, oder?
Ja, das würde ich unterschreiben. Mhm. Schon. Also für einen Saisonauftakt klingt das nicht schlecht.
Aber nur für den Saisonauftakt.
Ja, also ich meine, die Saison ist ja lang. Es sind ja dann wirklich viele, viele Rennen im Kalender. Bei mir ist es halt wirklich so, ich kann im Moment noch gar nicht so sagen, was so die wirklichen groben Ziele sind, weil ich halt, wie gesagt, in dem Auto noch nie saß und das wirklich eigentlich erst nach den Testtagen sagen will. Und ich glaube dann auch erst, man wirklich über Ziele nachdenken kann oder Platzierungen oder eben dann am Ende die Wertung.
Weißt du, was für mich total wichtig ist? Und das will ich mal einmal in aller Deutlichkeit sagen. Hier sitzt eine junge Sportlerin vor uns und es ist auch total scheißegal, ob Sportlerin oder Sportler. Ich kann ehrlicherweise auch diese ganze Diskussion, also es fühlt sich für mich so ein bisschen wie 80er, spät 80er, Anfang 90er an Ellen Lohr an. Oh Gott, jetzt kommt die Frau und schlägt die Männer. Ich finde das so furchtbar und ich hoffe einfach so sehr, dass für dich die Berichterstattung in diese Richtung eben nicht stattfinden wird, dass immer wieder diese Geschlechterkarte irgendwie gefahren wird, weil entweder bist du schnell, dann bist du dabei, oder du bist nicht schnell, dann bist du nicht dabei. Das ist völlig egal, ob du Mann, Frau oder was auch immer bist. Sondern es geht einfach um das Thema Schnelligkeit. Und ich hoffe und ich wünsche uns allen sehr, dass wir dieses Thema, und da werden wir auch in der Redaktion, glaube ich, immer wieder für plädieren, dass wir dieses Thema so nicht aufmachen werden, weil entweder du bist schnell oder du bist nicht schnell. Also was anderes, es könnte genauso gut der 20-jährige Franz jetzt gerade vor uns sitzen.
Aber, weißt,
was
ich aber meine? Da muss ich auch sagen, ich glaube, Sophia, da gibst du mir, glaube ich, auch recht. Ne? Du hast von Anfang an immer gesagt, wo damals die W-Serie kam, diese Damen-Frauen-Serie, ich möchte mich mit den Besten der Besten messen und nicht nur unter Frauen messen. Das war immer dein Tenor und das hast du jetzt auf jeden Fall, das Tablett liegt jetzt vor dir und das servierst du auch jetzt. Aber du wirst natürlich damit konfrontiert werden müssen und auch wahrscheinlich manchmal unfair behandelt werden, in Form von Ellbogen ausstrecken. Aber ich bin mir sicher, dass das jetzt einfach der Maßstab dafür ist, wie man dich bewertet. Aber da wird man dich nicht als Frau bewerten, sondern an deiner Leistung bewerten. Ist die Sophia Letzte geworden, wird jeder sagen, die ist scheiße gefahren. Warum auch immer, vielleicht mal ein Unfall passiert. Aber wenn Sophia Erste wird, ist halt Sophia Erste geworden. Also ich glaube, da ist einfach alles möglich gerade in der Bewertung. Und wie du sagst, Matthias, die Bewertung Frau oder Mann, die sollte da völlig außen vor sein, weil Sophia hat immer klar dafür plädiert, ich will Rennfahrerin sein und will mich mit den Besten messen. Und jetzt hat sie die Chance dazu.
Ist Eddie eigentlich noch, bist du noch da oder schreibst du die ganze Zeit mit?
Ich schreibe A, die ganze Zeit mit und bin B, sehr beeindruckt von der jungen DTM-Fahrerin Sophia Flörsch, wie sie das alles hinnimmt.
Das ist das erste Mal, dass das jemand so sagt.
Die junge DTM-Fahrerin.
Nein, doch, ja. Also generell DTM-Fahrerin, das höre ich gerade also, zum ersten Mal.
Ich mach dir gleich gerne auch noch eine Ansage oder ich schicke dir eine WhatsApp mit einer amtlichen Ansage, die ich verwenden kann.
Kannst du für deinen Anrufbeantworter?
Kannst du auf Repeat hören die ganze Nacht?
Hier ist der Anrufband. Für deinen Anrufbeantworter.
Ich glaube, dass Timo völlig recht hat. Und ich glaube persönlich, dass es im Moment, wenn ich mich so umschaue, ich habe es ja schon erzählt und Sophia weiß das nicht, aber ich bin mit Rael sehr eng gewesen damals, weil die hat mich mal gecoacht im Scirocco Cup. Da war sie meine Trainerin, weil ich da mal mitfahren sollte. Und mich hat das sehr beeindruckt, was die Rael damals gemacht hat. Und ich sehe in Sophia die perfekte Botschafterin für dieses leidige Thema. Und ich glaube, so wie wir Sophia jetzt gerade auch in ihrem Podcast erleben, da brauchen wir die Frage jetzt nicht stellen. Reden wir über Männlein oder Weiblein? Nee, wir reden über Rennenfahren. Wir reden über Rennenfahren und dessen ist sich, und das macht sie heute Abend sehr, sehr eindringlich und eindrücklich, deutlich, sehr bewusst. Und deswegen finde ich Timos Einwand da völlig richtig. Und ja, eine geeignete Kandidatin, um Timo Scheider dann bei seinem 99% sicheren DTM-Rennen mal richtig den Hintern zu versohlen. Übrigens dann von mir kommentiert, Sophia, eine geeignete Kandidatin kann ich mir nicht vorstellen. Und Timo, da kriegst du dann richtig mal von mir auch noch.
Ja, da habe ich es auch verdient. Ja, natürlich, mal, wenn sie mich schlägt, dann soll sie alle Lorbeeren ernten. Aber ich sag dir nur noch mal so viel, Sophia, sei bereit dafür, Schläge einzustecken von rechts und links, weil eben die Aufmerksamkeit der DTM viel größer ist, weil die Medienwelt da vielleicht noch ein bisschen gemeiner ist und weil da vielleicht noch ein paar mehr Leute zugucken, die dich bewerten anhand deiner Leistung. Und deswegen, mir ging es genauso. Ich bin zwar zweimal DTM-Champion geworden, aber wenn ich ein scheiß Wochenende hatte, dann haben die es immer alle besser gewusst, haben irgendwas geschrieben. geschrieben. Und morgen steht was in der Zeitung, was einfach nicht der Wahrheit entspricht, zum Beispiel auch, oder vielleicht doch der Wahrheit entspricht. Also sei bereit dafür, ja, Buße zu zahlen, in Anführungszeichen, weil das wird kurz über lang auf dich zukommen. Und das kann ich dir aus meiner langen Jahre Motorsport-Erfahrung zeigen und sagen.
Bist du aber, oder Sophie? Bist du auch, ne? Also ich habe den Eindruck, du bist das.
Ja, also ich mache den Sport jetzt auch schon 16 Jahre und ich glaube, als Frau, beziehungsweise vor allem als junges Mädchen, steckst du ja teilweise da auch schon Kommentare ein, vielleicht jetzt nicht so direkt von den Medien, aber von dann Vätern, von anderen Rennfahrern oder sonstigen Menschen im Paddock, oder hörst halt irgendwelche Sachen, die ja dich dann trotzdem verletzen. Und ich denke mal, dass ich mit 20 schon relativ abgehärtet bin dahingehend. Und ja, ich sage immer, Lewis Hamilton hat auch nicht nur Fans, und auch über den wird mal was berichtet, das er vielleicht nicht lesen wollen würde. Und ja,
mein, das finde ich total ein spannender Punkt. Wie gehst du damit um? Oder auch anders, wie hast du mit 20 das gelernt? Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe in einem anderen Umfeld natürlich, aber ich habe auch jeden Tag damit zu tun, dass Menschen mir oder über mich schreiben, irgendwelche Social-Media-Kommentare, wie scheiße ich bin. Und ich habe Jahre gebraucht, um mir das Fell so anzulegen, um das nicht an mich heranzulassen. Und wie hast du das so früh schon auch geschafft, so abgeklärt zu sein? Oder bist du es jetzt eher nach außen, wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst?
Nee, also ich glaube einfach, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Und ich auch ganz ehrlich, zwar auf Social Media oder wenn dann halt irgendwie ein Artikel kommt oder sowas, immer hier und da irgendwie ein Kommentar ist, wo man sich nur denkt, ja, den hättest du dir auch einfach sparen können. Aber ja, ich glaube, es gehört irgendwie dazu. Nicht jeder muss ein Fan von mir sein, ist auch alles okay, ist auch verständlich vielleicht hier und da. Hab auch nichts dagegen. Wieso man dann sowas immer gleich auch kommentieren muss, mein Gott, muss man nicht verstehen. Aber ich glaube, die positiven Kommentare oder Fans überwiegen auf jeden Fall. Und ich bin dankbar für die Fans, die mich unterstützen, die mich schon seitdem ich 14 bin, unterstützen. Und von daher, mei, gehört, glaube ich, irgendwie mit dazu beim Sport. Oder wenn du einfach generell eine Person in der Öffentlichkeit bist.
Naja, wenn der, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ne? Sebastian Krumbiegel von den Prinzen hat mir mal gesagt, wenn du deinen Kopf aus dem Fenster hältst, dann musst du damit rechnen, geföhnt zu werden. Das ist immer wieder an der Stelle bei mir in meinem Kopf irgendwie. Das ist einfach so. Und das gehört eben auch entsprechend dazu, völlig unabhängig von dem, was du möglicherweise geleistet hast oder wer du bist, sondern du kannst halt nicht allen gefallen. Das ist auf der Rennstrecke so, auf dem Fußballplatz so, im Fernsehen, auf dem Kommentatorenplatz, wo auch immer. Also völlig Wurst. Das gehört einfach so zum Leben dazu. Ne? Sag mal, was Timo, ich habe einen Gedanken gerade. Sag du zuerst.
Ich weiß nicht,
ob ich will das Thema nochmal wechseln, aber mach du ruhig erst, weil du hast ja nochmal. Es wird tiefenpsychologisch jetzt, glaube ich.
Nein, überhaupt nicht, weil ich wollte eigentlich nur nochmal in Sachen Vorbereitung und Chance für Sophia was sagen, denn ich habe heute gelesen, dass Laura Müller deine Ingenieurin wird. Ist das richtig? Es ist ja extrem witzig.
Ist das die vom Wendler?
Oh, bitte, nein, natürlich nicht.
Das ist nicht die vom Wendler, du Blödmann.
Sorry.
Da war ja klar, dass das kommt. Also,
ich bin eine Boulevardschlampe. Die Boulevardschlampe hier.
Ja, ist alles gut.
Genau.
Nee, aber das ist ja auch eine witzige Geschichte, weil ich eine Verbindung zu Laura habe, ein Stück weit, weil die Laura ihr Praktikum damals bei Phoenix bei uns in der DTM angefangen hat mit Mike Rockenfeller das und Co.
Das hat sie mir erzählt.
War sehr witzig. Und jetzt ist sie quasi das erste Mal auch tatsächlich Einsatzingenieurin, Renningenieurin in der Form jetzt bei dir. Das heißt, doppelte Girlpower in dem Moment, was natürlich für medial gesehen erstmal geil ist. Eine coole Geschichte, dann zwei Mädels da zu haben an der Front in der Form. Aber natürlich auch da nochmal, ich weiß ja, wie heiß dieses ganze Frittenfett ist, was in der DTM gekocht wird. Deswegen ist natürlich das auch ein Riesenthema, das ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Für eine Lady, die sich in der Ingenieurswelt da ihre Sporen verdienen muss, die das Know-how sich aneignen muss. Die Laura ist eine unheimlich wissbegierige, jetzt in dem Fall Ingenieurin. Das ist gut so, aber das erste Mal Entscheidungen treffen im Hundertstel- und Zehntelbereich plus eine Abstimmung vom Auto zu finden, plus die Sophia kennenzulernen, da sind so viele Parameter, die plötzlich aufeinander zukommen, die das Ganze noch schwieriger machen werden für Sophia und auch für die Laura in dem Moment, weil Ingenieur und Fahrer müssen sich einfach irgendwie blind verstehen, selbst wenn die Sophia irgendwie nicht das Problem richtig beschreiben kann, sollte der Ingenieur oder Ingenieurin in dem Fall bestmöglich das fühlen können, was du brauchst, um schnell zu fahren, und an den Daten das auslesen können, was es besser gemacht werden müsste am Auto, um dir ein besseres Auto zu geben, dass du schneller fahren kannst. Also da habt ihr zwei große Challenges, also zwei Damen in Anführungszeichen, die da zwei neue Gefilde betreten. Und da kann ich nur sagen, das ist ein Punkt, glaube ich, der sehr, sehr wichtig ist, den man auch in der Außenwelt nicht vergessen darf. Dass da eine Ingenieurin auch zum ersten Mal am Kommando stand, in dem Fall das Kommando dann übernimmt bei Sophia.
Also ich bin guter Dinge. Ich habe die Laura kennengelernt. Ich glaube, die weiß auch wirklich ganz genau, was sie will. Die macht's ja, ist im Motorsport ja auch schon seit mehreren Jahren. Das stimmt, vor allem lustigerweise bin ich letztes Jahr gegen sie gefahren, beziehungsweise was? Gegen ihr Auto in Le Mans. Okay. Bin aber zwei Plätze vor ihrem Auto rausgekommen. Von daher.
So, Laura, jetzt weißt du, wie der Wind weht, wenn du es hier hörst. Kannst du dich schon mal einstellen.
Genau, nee, aber ich bin da ganz guter Dinge. Also ja. Das Team steht da ja auch dahinter und ist ja dann wieder irgendwie auch ein Team. Von daher, mal schauen.
Ja, wird schon. Ist auf jeden Fall noch eine extra Challenge, ne? Ich meine, das muss man da sagen. Und deswegen sage ich es bewusst, weil es auch ein Punkt ist, den man in der Außenwelt und für die Medien nicht vergessen darf. Weil auch ein unerfahrener neuer Ingenieur hat einen riesen Einfluss auf die Performance. Deswegen ist es nicht nur so für Sophia neu, sondern auch da in der Führungsriege hinten dran, was das Auto betrifft.
Finde ich aber super. Also schön, dass du das ansprichst auf der einen Seite, Timo, weil ich wollte gerade nämlich zum Thema Team kommen. Der Name Abt, der ist ja in der DTM ein großer Name. Der zweifache Champion, der hier bei uns in der Runde gerade sitzt, du, Timo, bist beide Meisterschaften mit dem Team Abt nach Hause gefahren. Sophia, das ist ja auch, glaube ich, wie soll ich sagen, das ist ja auch für einen Rennfahrer, für eine Marke, ein Team wie Abt zu fahren, auch etwas ganz Besonderes, oder?
Ja, vor allem glaube ich auch als deutscher Rennfahrer, Rennfahrerin ist es was ganz Besonderes. Und lustigerweise bin ich damals, als ich 8, 9 war und meine ersten Kartrennen gefahren bin in Deutschland, schon mit einem Abt-Sticker auf meinem Sitz rumgefahren. Da haben wir letztens die Bilder rausgekramt, weil der Daniel auch damals bei dem Team gefahren ist, bei Ebert Motorsport. Und die hatten dann immer schon Abt-Aufkleber auf den Karts kleben. So schließt sich irgendwie der Kreis, das ist super lustig. Aber bin natürlich super happy, dieses Jahr für Abt an den Start zu gehen. Auch einfach, weil die, sag ich mal, keine Vorurteile haben, beziehungsweise von Anfang an gesagt haben, sie behandeln mich so, wie sie jeden anderen Mann auch behandeln. Und
ob das so gut ist, weiß ich nicht.
Timo, kannst du das bitte erläutern?
Ja, die Allgäuer, die können ganz schön harsch sein manchmal. Also da gibt's dann auch mal, ne? Also ja, lassen wir es so stehen.
Oh Gott.
Nein, also das
übrigens
war...
Sophia,
das war,
zum, Thema, das war zum Thema Aufkleber. Sophia, zum Thema Aufkleber kann ich dir sagen, also Aufkleber auf dem Kart, es kann auch passieren, dass wir von dem Run Racing Team mit diversen Aufklebern irgendwann an dein Auto kommen. Es ist bei uns ein großer Sport, Aufkleber im Fahrerlager zu verteilen. Entweder Eddie Mielke Aufkleber, Timo Scheider Aufkleber, Run Racing Aufkleber. Es wäre uns eine große Ehre, wenn wir auf dein Auto einen Run Racing Aufkleber kleben dürften. Noch schöner fände ich den Timo Scheider Aufkleber auf deinem Auto, aber vielleicht den Run Racing Aufkleber.
Würdest ich habe mich schon mal vorbereitet, gestatten? Warte mal schnell. Ich habe hier schon mal. Jetzt Eddie, jetzt holt Eddie seine. Guck.
Ja, pass auf. Ja, erzählt ihr mal alle von euren Aufklebern, ihr Freaks.
Jetzt kommt's.
Ja, aber Sophia, möchtest du einen Eddie-Aufkleber, einen Timo-Aufkleber oder einen Run-Racing-Aufkleber auf deinem Auto?
Alle drei, nee.
Alle drei, okay.
Ja, das ist ja leider nicht meine Entscheidung, aber ich werde
du wirst auch nicht
Wort
gefragt. Das kommt
nein,
einfach, wird,
die sind
einfach
kein Mensch gefragt. Wir kommen, die werden draufgeklebt, bis sie wieder
okay.
abgerissen werden.
Ja, von dann bin ich da ja raus, ja, dann macht ihr das schon. Einfach.
Okay. Eddie? Nee, aber mal im Ernst, Sophia, hast du ein persönliches Logo, einen eigenen Aufkleber? Oder soll ich da mal, ich habe da so Kontakte nach Spanien.
Aber jetzt kommt das wieder mit Kontakten.
Mann.
Ich hab mein Logo, danke. Das war letztes Jahr Logo. Komplett fett über mein Formel 3 drüber.
Ja, das war jetzt so. Eine Abfuhr, Eddie. Okay. Danke, du bist
alles
raus.
Klar.
Nächste Frage.
Eddie, ja, war eine Abfuhr. Ich habe jedes Formel 3-Rennen von Sophia gesehen. Du nicht? Was ist los mit dir?
Hey, Timo, ja, das war eine Abfuhr. Das war eine Abfuhr im Übrigen genauso, wie wenn sie dich dann bei DTM-Rennen 1, 2, 3 oder 4 in der letzten Kurve. Und jetzt, meine Damen und Herren, außen Sophia Flörsch, Timo Scheider, der zweifache DTM-Champion, wehrt sich mit allem, was er hat, aber er kriegt halt die Performance nicht auf die Strecke. Timo Scheider macht den Fehler, ist zu früh auf der Bremse und Sophia Flörsch geht an ihm vorbei und Sophia Flörsch fährt zum allerersten Mal aufs Podest. Und Timo Scheider ist gerade der traurigste Mensch in einem DTM-Auto.
Weißt du, was der Unterschied
so
ist?
Dazu.
Der Unterschied ist, du hast deine Abfuhr jetzt schon bekommen. Ich habe zumindest noch eine Chance, das zu vermeiden.
Das stimmt.
Stimmt.
Ich wollte ja auch nur auf, Aber weißt du was? Auf der Strecke ist wichtiger, richtig, ist wichtiger als Aufkleber zu vermitteln.
Ja, sag mal, wie komme ich denn jetzt als der Einzige, der hier versucht, die Zügel der Struktur irgendwie in der Hand zu halten? Ja, wie komme ich denn, was gibt's denn zu lachen, Sophia?
Nicht, alles gut.
Glaubt ihr das nicht, merkst du?
Wie komme ich denn jetzt zu Hans-Jürgen Abt? Timo, sag mal ganz kurz, Hans-Jürgen Abt, ihr habt ja viel zusammen erlebt. Sophia ist neuer oberster Chef.
Ja, also ich glaube, da könnten wir stundenlang über die Abt-Familien-Dynastie erzählen. Es ist ein ganz spezieller Schlag Mensch, muss ich sagen. Nicht nur der Hans-Jürgen, sondern die Allgäuer an sich rund um das Team Abt, die halt dieses Racing-Gen und das Blut halt zu 100% tagtäglich inhalieren. Und in jeder Faser ihres Körpers quasi immer an Performance denken. Wie kann und wie können wir besser dastehen als Abt? Und das geht über die komplette Bandbreite. Es geht um die Fahrzeugperformance, fängt es an, bis hin zur politischen Ebene. Da werden alle Register gezogen und das macht sie auch so erfolgreich oder hat sie in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht. Auch wenn man jetzt hier ein bisschen den Druck aufbauen könnte, weil der letzte DTM-Champion ist lange her. Ihr wisst, wer das war bei Abt.
Lass mich raten.
Timo Scheider.
2009.
Das heißt, die müssen jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen nachlegen, weil die haben natürlich von Rosberg und Phoenix speziell die letzten Jahre ganz schön den Arsch versohlt gekriegt. Auch wenn natürlich da der Nico Müller einen super Job gemacht hat letztes Jahr. Aber am Ende zählt eben dooferweise nur der Titel nach außen, auch wenn die Saison super war von Nico Müller bis auf die letzten kombinierten Rennen dann mit Zolder. Aber ich mag die Mannschaft unheimlich gerne, weil einfach die Mentalität geradeaus ist. Die ist bodenständig auf der einen Seite, gerade auf der anderen Seite. Die tut auch manchmal weh, wenn es eine Meinung gibt, ne? Wenn man da mal in so einen Rundumschlag reinläuft vom Hans-Jürgen, der dann gerade irgendwie emotional eine Äußerung macht. Die ist nicht immer angenehm für einen Rennfahrer, gerade wenn man performanceorientiertes Denken hat. Aber meistens ist die auf dem Punkt und geradeaus. Also das macht's gut, man weiß immer, wo man dran ist. Deswegen ist es ein Team, wo eigentlich keine großen Fragezeichen bleiben, sondern da ist dann der Fakt auch sofort ausgesprochen. Das mag ich.
Habt ihr gesprochen, Sophia?
Man weiß,
sag du, Eddie, sag du.
Ja, ich wollte dazu sagen, man weiß übrigens auch als TV-Kommentator bei den Äbten sehr schnell, wo man dran ist. Kann ich ja, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil erstens kenne ich die gesamte Abt-Familie. Sophias ehemaliger Kart-Rivale Daniel ist jetzt mein Formel-E-Experte. Aber auch, wenn man dann sich das anschaut, und Timo, ich glaube, da wirst du mir recht geben, wen sie von außen dazugeholt haben, wie Thomas Biermeier, den muss man da, glaube ich, auch federführend erwähnen. Ja, die haben da einfach eine Linie. Und die Linie heißt Racing mit Erfolg, und ich glaube, das zieht sich da so durch, dass das manchmal unbequem sein kann, gerade wenn man Fahrer ist. Das ist, glaube ich, in der Natur der Dinge bedingt, das ist normal, aber da kann man sich wenigstens drauf verlassen. Das ist eine verlässliche Größe und Komponente, schätze ich sehr.
Hast du die schon so kennengelernt, Sophia? Also genau das, was die Jungs gerade beschreiben?
Also ich meine, zielstrebig und wissen, was sie wollen, auf jeden Fall. Also ich meine, eigentlich seitdem, an dem Abend, als ich erfahren habe, dass es fix ist und dass es alles so klappt wie geplant, haben wir am nächsten Tag gleich, sag ich mal, die ersten Calls gehabt, und ich habe alle so, sag ich mal, über Zoom und Telefon kennengelernt, und ab da ging es eigentlich auch los, konkret zu arbeiten und irgendwie sich auf die Saison vorzubereiten. Von daher, ja.
Ja, super. Also ich habe nämlich mit Hans-Jürgen heute kurz sprechen können, und er hat mir auch eine Grußbotschaft für dich geschickt, Sophia, beziehungsweise ordnet auch nochmal ein, was das auch für ihn, beziehungsweise für das ganze Team bedeutet, dass du ab jetzt als DTM-Fahrerin auch für den Namen Abt stehst, und deswegen kommt er jetzt zu Wort, Hans-Jürgen Abt.
Ja, erstmal sind wir sehr stolz und möchte natürlich die Sophia recht herzlich bei uns im DTM-Team begrüßen. Frauenpower in der DTM war schon immer was Besonderes. Da haben wir auch schon einige Erfahrungen damit gemacht. Und wir werden natürlich alles tun, um die Sophia in die Punkte zu bringen. Das wird bestimmt nicht leicht, aber mit harter Arbeit und mit ihrem Ehrgeiz, den ich sehr schätze, glaube ich, dass wir ein gutes Paket geschnürt haben. Auch, dass wir eine Ingenieurin für sie bereitgestellt haben mit sehr viel Erfahrung, hilft natürlich auch, die ist in der Serie jetzt einfach ein Frauenteam aufzustellen, und hoffen natürlich, dass wir gemeinsam mit ihr und allen sehr erfolgreich am Start sind.
immer wieder super sympathisch, ihn auch so zu hören. Selber ja viele Jahre, wenn ich, also zu deiner Zeit, Timo, war es Hans-Jürgen, der am Kommandostand stand. Ne?
Ja, genau.
Thomas Biermeier, also, Thomas Biermeier, genau. Damals war er der Team-Principal, ne?
Ja, genau. Teammanager war Thomas Biermeier damals aber auch schon. Also der war natürlich in dem System schon lange dabei. Und das ist auch eine Riesenstärke bei den Äbten. Ne? Ob es da der Harry Unflat ist, der seit Jahren für die Vermarktung bzw. die Sponsoren zuständig ist und Deals an Land gezogen hat, dass jeder gedacht, wie macht er das? Und ich erinnere mich, und da müsste ich fast innerlich gerade laut loslachen, da gibt es noch ein Video. Eines Tages vielleicht, wenn er dann mal in Rente geht, unser Harry Unflat, bei einer Trainingswoche, Fitness-Trainingscamp von Audi, hatte Harry Unflat eine Ansprache abends gehalten in Englisch, weil natürlich auch die LMP-Fahrer und die DTM-Fahrer alle gemischt zusammen da waren. Und diese Ansprache war so unfassbar witzig mit seinem allgäuerischen Englisch, was eigentlich eher Deutsch war. Ich zeige euch das mal.
Denglisch,
ganz genau. Das zeige ich euch mal, das glaubt ihr nicht. Und dann siehst du auf der anderen Seite, dass er die größten Deals dieser Motorsportgeschichte rund um die DTM einfädelt, international. Da fragst du dich, wie funktioniert das? Aber das wollte ich gerade sagen, diese Zusammengehörigkeit, dieses familiäre, Harry Unflat, Hans-Jürgen Abt, damals mit Christian Abt noch zusammen und Thomas Biermeier, das war so ein Quartett, da hast du das Gefühl gehabt, da kann nichts dazwischen kommen. Die reißen die Welt nieder, wenn sie wollen, weil die einfach so eine Zusammengehörigkeit vermittelt haben untereinander und nach außen eine unglaubliche Stärke präsentiert haben. Also das ist schon was sehr, sehr Besonderes und das macht wahrscheinlich auch den Erfolg der Familie Abt noch so aus.
Sophia, das zu hören für dich neu, kanntest du oder kennst du die Strukturen in deinem neuen Team?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben dann letzte Woche auch zusammen, mit Abstand zusammen Mittag gegessen, alle zusammen. Ich wurde da wirklich von Anfang an super ins Team integriert. Mir wurden alle Leute kennengelernt, wahrscheinlich auch Leute, mit denen ich irgendwie dieses gesamte Jahr über keinen Kontakt haben werde. Aber sie wurden mir trotzdem vorgestellt. Und das hat es auch einfach so sympathisch gemacht, weil man sich da als Rennfahrer wirklich dann aufgehoben fühlt und man wirklich spürt, dass da das Team an einem Strang zieht und hinter dir steht.
Auf welchen der großen Namen freust du dich am meisten? DTM 2021.
Boah, auf den Timo.
Da ist die Headline schon wieder unterschrieben worden, super.
Komma, außer Timo Scheider. Nee, gibt's da, also ich meine, Gary Paffett, glaube ich, das ist auch was Besonderes, gegen den zu fahren. Ne? Wir wissen es ja noch nicht offiziell, aber die Spatzen pfeifen es von allen Dächern, dass der in einem Mercedes sitzen wird. Aber da gibt es noch ein paar andere Namen ja auch. Ne? Also das ist, du hast ja eingangs gesagt, die Creme de la Creme, das sind große Namen. Das ist auch gut übrigens, das will ich auch nochmal sagen, wir haben ja lange über die Zukunft der DTM auch diskutiert und gesprochen. Und wird die DTM denn weitergehen und überhaupt? Und auch wir von Fernsehseite immer gesagt, also wenn GT3, gut, dem Zuschauer ist es scheißegal, GT, Class One, whatever, Hauptsache große Namen fahren geile Rennen nebeneinander. Also die DTM als großer Name braucht diese großen Namen und die sind ja jetzt da. Und mit dir kommt ein neuer, noch sehr junger großer Name dazu, was ja fantastisch ist. Aber gibt es so einen, wo du sagst, boah, geil, ey, gegen Alex Albon oder gegen Timo Glock? Gut, der hat auch noch nicht verkündet, aber...
Ich wollte gerade sagen, Timo ist ja auch noch nicht bestätigt, aber ich würde dann wahrscheinlich echt sagen,
das kommt Timo. Schon.
Also wenn Timo fährt, was ich glaube, wovon ich ausgehe, dann wäre es wahrscheinlich wirklich Timo Glock.
Wo ist der im Gespräch, Timo?
Ja, es
ihr
gibt...
Ihr seid befreundet, ist bei Rowe, ne?
Also da geht man davon aus, momentan die beiden Rowe-Autos sind nicht voll besetzt. Ich habe hier auch Van der Linde und Glock mit Fragezeichen hier stehen, genauso wie ein Perfect mit Fragezeichen da stehen. Ich habe den Namen Maxi Götz bei Mercedes nicht gehört, beim Team HTP. Ich habe
würde übrigens Sinn machen. Maxi Götz, der im letzten Jahr, ich glaube, in dieser GTC-Serie, die auch im Rahmenprogramm der DTM gefahren ist, übrigens neben Markus Winkelhock, hat der da alles in Grund und Boden gefahren. Ne?
Auch ein riesen GT.
Wieso hast denn du beim Van der Linde ein Fragezeichen stehen?
Nein, auch Van der Linde.
Sophia. Sehr gut aufgepasst, Sophia.
Das habt ihr
hast du da
zu schnell
die
gelesen.
Letzten zwei Wochen verpasst.
ihr habt nicht ordentlich zugehört.
Schweden,
mach mal die Lautsprecher auf.
Er kriegt für drei Rennen kriegt er das Van der Linde Auto, deswegen.
Hallo. Ja, ihr hättet mir zuhören müssen. Also Van der Linde mit Glock und Fragezeichen. Perfekt mit Fragezeichen, so habe ich es vorgelesen. Van der Linde ist ja Rowe, so, weil du Rowe gesagt hast. Das war quasi das Ende von dem Text. Ne?
Also Van der Linde ist ja safe bei Rowe.
Ja, genau. Punkadea heute als auch ehemaliger DTM-Mann bei Mercedes und auch GT-Experte, unglaublich schnell auf einem Mercedes. Also auch jemand, der das GT-Auto mega gut kennt. Auch jemand, der Siegkandidat sein wird. Der Rückkehrer Lukas Auer, ne? Auch eine Granate wahrscheinlich. Der kennt auch das GT-Auto, zwar vielleicht nicht ganz so gut, aber kennt das auch. Also sind schon ein paar Kaliber dabei, also wo man sich warm anziehen muss.
Timo, ganz kurz, habe ich mich heute übrigens sehr, sehr drüber gefreut, weil ich ihn als Typen unglaublich mag. Und ich hatte kurz via Instagram und WhatsApp Kontakt mit Dani Hunkadeja. Das muss man sich mal ja vorstellen. Der war ja in der Saison vor Corona bester Aston Martin-Fahrer, hat richtig gut performt. Ja, und dann kam Corona und der ist exakt ein Rennen gefahren 2020. War ich auch bei, und zwar für das 10Q Racing Team am Nürburgring mit Mercedes das 24-Stunden-Rennen. Hat mich total gefreut, neben der News mit Sophia, mit der wir heute hier sitzen, dass auch Dani Hunkadeja DTM-Comebacker wird. Also Matthias, da gibt es jetzt mittlerweile wirklich ein paar schwere Aufgaben für unseren Freund Timo Schalder, ne? Sophia Flörsch, Dani Hunkadeja, Nico Müller,
aber ja, Lukas Auer. Aber ich meine, Sophia hat ja gerade schon gesagt, sie glaubt schon, dass Timo fahren wird, Glock. Ich würde mir das persönlich sehr wünschen, weil er natürlich menschlich eine Granate ist. Er würde als großer Name der DTM übrigens auch helfen. Das ist das andere Thema. Ich weiß gar nicht, wie viele Überschneidungen es da mit der Formel 1 gibt, aber ich glaube, die haben bei Sky da auch genug Experten, um da auch entsprechend umzuswitchen.
Haben sie.
Also auch das wäre kein Problem. Was spricht dagegen? Also Timo, ihr werdet ja Kontakt haben.
Ja,
ich will mal hier News produzieren.
Ich will mal hier... Headlines.
Ich werde ja einen Teufel tun. Ich meine, der Timo und ich, wir sind sehr, sehr, sehr gut befreundet. Deswegen weiß ich natürlich auch, bis wohin ich gehen kann und wann einfach der Zeitpunkt ist, den Mund zu halten. Und das werde ich auf jeden Fall tun, bis das von seiner Seite oder BMW-Seiten dann irgendwas Offizielles gibt. Ich denke, das ist alles andere wäre unfair. Von daher.
Also jetzt, um ernst zu sprechen, du hast natürlich völlig recht. Und ich will jetzt, also ich kokettiere ja nur, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Name Timo Glock, Sophia hat es gerade schon gesagt, das wäre geil, gegen den zu fahren, das würde der DTM helfen.
Ja, natürlich, ich meine, da müssen wir nicht drüber diskutieren, vor allen Dingen ist ein Typ, ist einer, der die Fresse aufmacht, wenn irgendwas nicht passt, und das mag ich. Ich meine, es ist jemand, diese ganzen, habe ich dir schon x-mal gesagt, ich habe dafür selber das eine oder andere Mal schon Haue bekommen, wenn ich den Mund zu viel aufgemacht und zu viel gesagt habe, aber genau diese Typen braucht's, und diese ganzen glatt gebügelten Weicheier will keiner sehen und hören, und deswegen will ich geile Rennfahrer haben, die Mund aufmachen, wenn was nicht passt, die auch sich mal vielleicht den Mund verbrennen und über die Grenzen hinausgehen, weil dieses ganze perfekte, schön geredete irgendwas, das haben wir vor allen Dingen jetzt ohne die Hersteller mit Sicherheit ein bisschen weniger, das ist eh schon mal ganz geil, von daher sagt, was ihr denkt da draußen, weil dann haben wir auch was Schönes zum Quatschen drüber. Also ich denke,
das war eine Ansage.
Das Thema ist auf jeden Fall viel einfacher als in der Vergangenheit, wo die Hersteller noch die Pressepolizei neben dran stehen hatten und gesagt, das darfst du nicht sagen, du musst sagen, es war eigentlich ein tolles Auto. Und weißt du?
Pressepolizei. Ja.
Von daher habe ich große Hoffnung, dass wir noch mehr Emotionen am Mikro erleben werden als in der Vergangenheit.
Also Sophia hat jetzt eine Riesengelegenheit, Sophia, zu sagen, was du denkst. Was hältst du von diesem Podcast?
Ich fand's lustig. Ich fand's
wir sind noch nicht
lustig.
Wir sind noch nicht fertig.
Entschuldigung. So ein bisschen frei Schnauze alles. Es ist sympathisch.
Also Eddie. Ich habe übrigens heute gehört, war ein paar Nachrichten bei mir, die da sagten, also 2 Stunden Podcast wäre auch nicht schlimm, wenn ihr machen würdet. Beim letzten Mal waren wir so 1,20, dann 1,30. Wir haben gedacht, Alter, das hört sich kein Mensch an. Aber irgendwie ist genau das Gegenteil passiert. Also ja, warten wir mal ab, wo das noch hinführt.
Das ist so. Das ist so. Und wir blenden uns mal kurz ein ins Saisonfinale der DTM-Saison 2021. Meine Damen und Herren, wir melden uns hier aus Hockenheim und wir sehen Sophia Flörsch auf Startplatz 13. Timo Glock direkt hinter ihr, wie immer in seinem gelben Biest. Timo Scheider davor. Die beiden Timos haben was miteinander, das wissen wir ja schon seit Jahren. Und Sophia Flörsch wird heute Abend versuchen müssen, hier vorbeizugehen an den beiden Timos.
Wieso denn heute Abend?
Wieso denn an beiden? Der eine Timo startet doch hinter mir, dann muss ich ja nicht an einem vorbeigehen.
Schön auch. Nee, pass auf, merkst du, Eddie, kannst du nicht verarschen.
Zwischendurch hat es einen Boxenstopp und dann ist der eine Timo an dir vorbeigegangen. Ja. Das Saisonfinale endet dann so, dass Sophia Flörsch beide Timos den Hintern versohlt. Ne? Also Flörsch wird Dritte, Glock wird Vierter und Scheider wird Siebter. Also
wenn du von 12, 13, 14 kommst, ist super. Dann kannst du auch mal Vierter werden, das ist kein Problem.
Hört eigentlich Timo Glock, bitte schreib mir eine WhatsApp, falls du diesen Podcast hier überhaupt hörst.
Also, Timo hat gesagt, er würde zuhören, wenn der Eddie nicht dabei wäre, aber weil er kommt. Hat Spaß, Schatz.
Hat er gesagt?
Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur Blödsinn.
Alles gut.
Alle lieben Eddie. Ich liebe ihn auch.
Mit. Ich hab. Ach, Bullshit.
Doch.
Ich hab darum.
Weil der brennt mir immer CDs, die ich noch nie gehört habe, weil ich keinen CD-Player habe.
Ich hab auch Sticks, du
Trottel. Ja, dann mach doch mal Sticks.
Habe ich ja. Habe ich ja alle einstecken. Okay. Dazu müssten wir uns mal treffen. Oder ich schick's dir. Nee, ich habe ja drei DIN A4 Seiten mit zitierfähigem Material, wie man immer so schön sagt. Und ich freue mich jetzt schon auf die Saison mit Sophia, wenn sie denn dann endlich mal losgeht. Ich glaube, Matthias, dir geht's genauso, oder?
Ja, also die Vorfreude auf diese DTM-Saison ist wirklich eine riesige. Ich hatte die Gelegenheit, in dieser Woche mit unserem Sportchef, mit Alex Rösner, zu telefonieren. Sophia, den wirst du kennenlernen. Der ein super Typ, der auch wirklich Bock auf diese DTM hat. Und der ist ja immer sozusagen auch auf Management-Ebene immer so, der mit, klar, auch mit in diesem Team, auch Entscheider, DTM-Verträge, TV-Anstalt, bliblablub, da wird ja dann immer ganz viel auch diskutiert und so. Und wir haben und waren uns alle der Meinung, dass diese DTM-Saison mit einem großen Fragezeichen ins neue Jahr 2021 geht. Und wir waren uns da alle nicht so sicher. Aber ich finde, was die ITR da auf die Beine gestellt hat, bis hierhin, und wer mit Gerhard Berger, ich empfehle allen den Podcast von vor 2 Wochen mit Gerhard Berger, falls ihr ihn nicht gehört habt, was die bis dahin auf die Beine gestellt haben, das ist echt à la Bonheur, das ist ganz großes Kino. Und ich bleibe bei meinem Satz, den ich auch vor 2 Wochen schon gesagt habe, jetzt mal weg von dem großen Fragezeichen Balance of Performance. Ich glaube, das kriegen die auch hin. Ich finde, von den Namen, den Marken und dem, was da auf uns zukommt, könnte das eine sehr geile DTM-Saison werden. Vielleicht sogar eine der geilsten der letzten Jahre. Stimmt ihr mir zu? Also Sophia?
Ja. Logisch. Ja? Logisch, Sophia, bitte als Erste.
Nee, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Jahr, trotz BOP. Ich glaube, dass es mega geile Rennen werden und dass wir bestimmt die Fans wieder für die Fernseher ziehen werden und hoffentlich auch an der Rennstrecke sehen können. Nachdem die Saison ja erst im Juni startet, hoffe ich da wirklich sehr drauf, vielleicht irgendwie, dass man da was mit Schnelltests oder sonstigem auf die Beine gestellt bekommt, damit wir da wirklich geile Rennen zeigen können dieses Jahr.
Das hoffe ich auch. Übrigens gerade der Piepton war Timo Glock, der Timo Scheider angerufen hat, um sich eine gemeinsame Strategie zu überlegen, wie sie die Flörsch am Podestplatz hindert.
Keiner unserer Zuhörer hat den Piepton gehört, den haben nur wir gehört. Ist egal, es gab einen Piepton in unserer WhatsApp-Verbindung zur Erklärung.
Wenn ihr wüsstet, was Timo Glock und ich redet, dann würdet ihr feststellen, wir reden gar nicht über Motorsport. Wir haben gestern drüber.
Ich glaube, wir wollen es auch alle gar nicht wissen.
Ganz entspannt. Weil gestern ging es darum, ob wir ein Hotel zusammen kaufen wollen. Also von daher ganz entspannt.
Das macht total Sinn. In der Corona-Zeit ein Hotel kaufen. Aber die sind
jetzt. Das ist genau der Grund. Jetzt kommt es nämlich. Du musst ja clever sein. Du musst in der Krise musst du natürlich investieren, damit du billig sowas kaufen kannst. Verstehst du?
Ja.
Dann teilst du uns mal irgendwann mit, wo
in welchem Teil der Welt also nicht so,
Hotel kaufst. Und dann,
nicht so groß machen die Geschichte, alles gut. Das war nur ein Gespräch.
Ich hab jetzt aber jetzt ernsthaft
Timo noch mal und Timo, hier gibt's nur Doppelbetten. Das wird so eine Bumsbude. Naja, egal.
Hallo, was mit euch
falsch? Nee, Jungs, Ich habe eine ernsthafte Frage an Sophia. Du wirst unseren Podcast letzte Woche nicht gehört haben mit Sandro Cortese, der einen schweren Sturz hatte, zweifacher Weltmeister auf 2 Rädern. Da muss ich nochmal zurück auf deinen Unfall kommen damals, weil ich weiß, dass du eine OP hattest und der Sandro hat uns letzte Woche erzählt, dass es bei ihm laut den Ärzten 3 Millimeter im Bereich der Wirbelsäule am Rollstuhl vorbei waren. Hast du noch Nachwirkungen? Hast du noch irgendwelche Beschwerden? Und wie eng war das damals bei dir? Frage ich mal, weil das habe ich mir den ganzen Tag schon überlegt, weil das letzte Woche sehr, sehr ergreifend war mit dem Sandro. Und ich glaube, dein Unfall war auch nicht so ganz ohne. Wie war das bei dir? Und spürst du da heute noch was von?
Ja, also ich hatte ja auch eine Wirbelsäulenverletzung. Ich hatte zwei Knochen gebrochen, einen Brustwirbel und einen Halswirbel. Der Brustwirbel war, aber das war ein schöner Bruch, also der war gerade, der ist auch einfach von selber wieder verheilt. Aber der Halswirbel war komplett zerschmettert und da hatte ein Knochenstück meinen Rückenmark schon zu 50% durchtrennt, also gequetscht, nicht durchtrennt, gequetscht. Und das war halt, sag ich mal, bei mir das Kritische, weil die mich dann eben am nächsten Tag direkt operieren mussten, um dieses Knochenstück da zu entfernen und diesen Knochen wieder herzustellen. Dafür haben sie dann einen Knochen aus meiner Hüfte genommen, der jetzt als Halswirbel dient. Ich hatte aber nie irgendwie Taubheitsgefühle oder sonstige Anzeichen. Von daher habe ich, sage ich mal, auch, glaube ich, das war, glaube ich, so das Beste an dem gesamten Unfall, nie wirklich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie knapp sein könnte oder dass ich vielleicht nicht mehr die alte Sophia werde oder wie auch immer, weil für mich es einfach nur ein ganz normaler Bruch war und mehr nicht, bis mir die Ärzte es danach im Nachhinein erst gesagt hatten. Mhm. Aber ja, es ist jetzt 2,5 Jahre her fast und ich habe überhaupt keine Einschränkungen vom Unfall. Es ist alles mega schnell verheilt. Die Ärzte meinten am Anfang, ja, es dauert alles 6 Monate bis ein Jahr. Unterm Strich bin ich 100 Tage danach wieder im Auto gesessen und hatte wieder trainieren können und alles ist wieder ganz normal zusammengewachsen gewesen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen wegen meinem jungen Alter damals der Grund gewesen, aber hat alles sehr gut funktioniert und ich bin auch ganz ehrlich echt den Ärzten in Macau dankbar. Wenn viele mal sagen, in China nicht operiert werden und Krankenhäuser etc., aber das war das Beste, was mir passieren konnte.
Krass. Ja, das glaube ich auch, weil ich sowas auch schon mal erlebt habe in Kuala Lumpur in einem Krankenhaus. Also die Ärzte sind da besser ausgestattet, als viele Menschen in Deutschland denken. Und ich finde die Aussage, Matthias, jetzt kommst du gleich, finde ich krass, dass wir jetzt zwei Wochen hintereinander, letzte Woche, ich glaube, ihr beide wart auch sehr ergriffen, wie wir Sandro gehört haben mit seiner verletzten Geschichte nach seinem Unfall, mit seinem Superbike-Unfall und jetzt die Sophia. Deswegen habe ich das nochmal gefragt, weil mich das einfach interessiert, gerade wenn man Leute dann auch persönlich kennenlernt, wie eng das dann manchmal ist. Ne? Und deswegen, Chapeau, Sophia.
Danke.
Ja, und Vorfreude, ehrlicherweise riesengroß bei uns allen, Sophia, auf das, was da auf uns gemeinsam zukommt, hoffentlich in Monza Anfang Juni dann mit dem Saisonstart der DTM, völlig egal, wer, wo, wann, wie, auf welchem Platz rumfährt, Hauptsache wir sehen geile Rennen, geiles Racing und ich habe so ein bisschen den Eindruck, du bist auch uns medial sehr offen gegenüber, ich hoffe, das interpretiere ich richtig, das heißt, ich werde das ein oder andere Mal kommen und dir noch kurz vorm Rennen auch das Mikro unter die Nase reiben. Also wir sind da relativ relativ offensiv unterwegs, ja. Scheider kriegt sogar das Mikro während des Rennens dann ins Auto gehalten.
Aber dann habe ich gerade noch, mir fällt noch eine Frage ein, bevor du das, hört sich so ein bisschen an, du willst hier irgendwie schließen, der Killing, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte noch eine Frage.
Ich wollte einfach nur mal zwischendurch meine Vorfreude, wir sind ja erst bei 1:10, wir wollten ja 3 Stunden machen, insofern alles gut.
Ja, Entschuldigung, dann grätsche ich zum falschen Zeitpunkt rein.
Leute, seht ihr die Panik in Sophias Augen, wenn ich gerade sage, 3 Stunden. Was?
Was? Nein, ich bin eher auf Timos Frage gespannt.
Ah, okay. Nein, also nach meiner Information ist ja so, dass wir eine Überschneidung mit Le Mans haben und der DTM. Würde mich natürlich interessieren, gibt's da von deiner Seite schon eine Entscheidung oder wird das leistungsabhängig gemacht oder wird das schon vorher abentschieden, was du machen wirst?
Also Stand jetzt geht Le Mans vor. Mhm. Es ist ja eigentlich so gewesen, dass Le Mans eigentlich im Juni hätte sein sollen. Das wurde ja wegen Corona verschoben, weil sie halt einfach hoffen, im August dann Fans erlauben zu können. Und das fällt ja genau auf das Wochenende vom Nürburgring leider, von der DTM. Genau. Wir hatten das, als es offiziell geworden ist, hatten wir dann auch schon mit dem Team Kontakt, mit beiden, also ich mit beiden Teams und waren auch, egal ob jetzt Abt oder auch Scheffler, haben das auch verstanden, dass in dem Fall dann auch Le Mans vorgehen würde. Ich hoffe oder habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht Nürburgring verschoben wird. Mal schauen.
Also das ist ja aus Motorsport, entschuldige, wenn ich da einmal reingrätsche, aber das ist ja aus Motorsport politischer Sicht, zumindest aus deutscher Sicht, totaler Wahnsinn. Ja, Corona, alles hin oder her, aber Le Mans und die DTM an ein Wochenende zu legen, zumal ja viele auch oder einige zumindest der DTM-Fahrer auch Le Mans-Erfahrung haben oder in der Vergangenheit auch immer wieder gerne auch in Le Mans gefahren sind oder in den entsprechenden Programmen der Hersteller auch mit dabei waren. Das fände ich schon richtig bitter, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall natürlich kein guter Zeitpunkt. Ich meine, wir hatten das ja schon mal. Ich meine, Sophia, wenn du nach Le Mans gehst, dann könnte ich dich im Fall der Fälle bei der DTM ja ersetzen. Du musst dann bei den Hans-Jürgen gleich mal anrufen.
Jetzt verstehe ich, wo sie durch
so die Frage kommt. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass du nach Le Mans gehst. Hat Spaß, alles gut.
Okay. Also, ja.
Nächste, guck mal, er schreibt schon wieder, der Herr Mielke.
Mielke in Bremen schreibt, Scheider ersetzt Flörsch, weil sie in Le Mans mit Tatjana Calderon und Beiz Gefisser, glaube ich, ne?
Korrekt.
In dem LMP2-Gesamtprojekt einfach größere Prioritäten sieht. Und es gab auf dem Markt keinen günstigeren als Timo Scheider, weil der macht es auch umsonst. Das habe ich jetzt aufgeschrieben. Ja,
super. Ich liebe deine Euphorie.
Wie nennen wir eigentlich diese Folge? Übrigens unsere letzte Ausgabe, es gab keine einzige Frage dazu, ich habe keine gekriegt, warum. Hieß ja. Impfdosenrückstau.
Weltklasse.
Sandro Cortese im Gespräch oder irgendwie sowas. Impfdosenrückstau, wie nennen wir denn diese hier? Scheider Ersatzmann von Flörsch oder?
Nee. Boah, was mir fällt gleich noch was ein. Ich habe noch eine technische Frage an Sophia. Wir haben ja mehrfach jetzt über das Haus Schaeffler gesprochen und wir sind ja auch alle sehr, sehr dankbar, dass Schaeffler nicht nur mit der tollen Demonstration mit dem E-Auto beim DTM-Saisonfinale da Präsenz gezeigt hat. Wirst du Paravan fahren, also Steer-by-Wire, oder wie ist da der Plan? Das ist jetzt mal was ganz Technisches für Insider.
Kannst du ja für Insider, pass auf, kannst
Matthias
du...
Nein, Killing, nein. Schaltet Matthias Killing gleich ab.
Nein, ich kann es dir erklären, aber mein Vater hört diesen Podcast auch gerne. Würdest du bitte diese technische Frage einmal kurz auf Deutsch nochmal stellen? Ja, für alle, die jetzt mit Steer by Wire und so nicht so viel anfangen können, Eddie.
Das macht Sophia jetzt.
Jetzt pass auf. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja letztes Jahr beim DTM-Finale in Hockenheim das DTM Electric Car gefahren und die haben ja auch Steer-by-Wire verbaut gehabt. Also da hast du ja keine Lenksäule mehr, sondern du lenkst eigentlich ins Freie. Sobald die Elektrik aus ist, kannst du einfach das Lenkrad umdrehen. Und
damit hast du es erklärt. Es ist also ein elektrisches Lenkrad.
Lass sie ausreden.
Ja. Ich will es ja nur erklären.
Also ich habe heute bekannt gegeben, dass ich DTM fahren werde. Und vielleicht mal schauen, was so in den nächsten Wochen bis Juni noch so kommt.
Ob das quasi Schaeffler dann announced, okay, dass sie doch Steer-by-Wire fahren, der DTM, ist noch nicht geklärt. Also das kommt dann irgendwann später. Und Sophia kann es noch nicht jetzt sagen. Das ist quasi Übersetzung davon.
Nach meinem Informationsstand fährt auch Gary Paffett mit dieser Technik.
Da ja Gary Paffett korrekt ja noch nicht klar ist, ist es ja auch nicht klar. Also von daher.
Und vielleicht auch Timo Glock, wenn er fährt.
Ja. Ist das ein Vorteil? Jetzt komme ich wieder. Achtung, jetzt kommt der Unwissende, beziehungsweise ich bin. Oh. Moment, nein, als Moderator bist du immer der verlängerte Arm des Zuschauers. Wo ist der Vorteil, ein Lenkrad auf elektrischer Basis und nicht ein Lenkrad, wie wir es kennen, mit Lenksäule zu haben, Sophia?
Naja, du kannst halt, sag ich mal, alles Mögliche einstellen, wie du es, sag ich mal, haben willst. Und wie gesagt, ich bin das selber erst einmal gefahren, aber da wurde mir gesagt, dass da so viele Möglichkeiten stecken und man alles mit diesem Lenkrad machen kann, wie ein Rennfahrer das will. Und das ist halt, denke ich mal, das Spezielle und der große Unterschied zu einem ganz normalen Lenkrad, wie wir es eigentlich alle gewohnt sind. Oder
das heißt also, kannst du einstellen, wie viel Winkel du für wie viel Winkel des Reifen brauchst? Oder kannst du einstellen, dass der nicht untersteuert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es ist ja, also weiß nicht, Sophia, vielleicht willst du es erklären. Ich meine, ich habe ja immer noch keinen Schaeffler-Vertrag bekommen, deswegen muss ich ja aufpassen, was ich sage oder ob ich das überhaupt will. Sören, wenn du zuhörst, ne? Spaß.
Er wird zuhören.
Situation ist halt folgende, wenn du diese elektrische Lenkung hast, kannst du natürlich zum Beispiel dieses Nachlaufen von den Rädern, was auf der Straße stattfindet, durch die mechanische Verbindung, die wir im Ursprung natürlich hatten, die findet immer natürlich eine Rückkopplung ans Lenkrad. Das heißt, du hast eine Bewegung am Lenkrad. Das kannst du mit der elektrischen Lenkung zum Beispiel ausblenden. Aber wiederum brauchst du natürlich die Sensibilität der Sensoren, die da trotzdem die Bodenwellen, die Curbs auch so direkt vermitteln, dass du auch natürlich dementsprechend reagieren kannst. Und diese elektrische Lenkung bietet natürlich unglaublich viel Potenzial, um diese Sensibilität zu steuern, beziehungsweise das Feedback auch an den Fahrer zu geben, ist es natürlich noch alles relativ in einer relativ frühen Phase, sag ich mal, im Motorsport, wobei in der GTC wurde das schon gefahren, im GT Mercedes. Es wird in einem Rallye-Auto getestet, es wird jetzt vielleicht sogar dann ja kurz über lang ein DTM-Auto dann auch dabei sein, ist ja auch ein GT3-Auto dann in dem Fall. Also dieser Vormarsch von Schaeffler Paravan, beziehungsweise Schaeffler ist, glaube ich, relativ nah dran, dass wir das bald haben werden und da wird es vielleicht noch ein paar Tests brauchen. Das sind zumindest meine Informationen, da kannst du mir mehr sagen, Sophia, vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Feld, quasi sich völlig von der mechanischen Lenkung zu entfernen.
Sophia sagt nichts, da sag ich was. Machen wir uns nichts vor. Das ist eine neue Technologie und das sorgt dafür, dass Sophia Flörsch DTM fährt. Und vielleicht auch Timo Scheider wieder DTM fährt. Weil das Hause Schaeffler da was promoten möchte, was völliges Neuland ist. Und von daher
ist das ein Patent von Schaeffler, was dann auch für die
Paravan,
was mittlerweile dann auch was mittelfristig auch für die Straßenfahrzeuge sozusagen dann in Masse gebaut werden soll und verkauft werden soll, reden wir davon, ist das so ein Weg?
Ja, da kannst du mal von ausgehen, was glaubst du, warum die das machen?
Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, sag ich mal, dank Schaeffler jetzt dieses Jahr DTM fahre bei Abt, aber dass das Lenksystem eigentlich nie Thema war und wir halt jetzt gerade am Schauen sind, am Überlegen sind, wie gesagt, da ist alles noch wirklich, wirklich noch unsicher und wir wissen noch nicht, was wir machen. Mhm. Das liegt in Schaefflers Händen, sag ich mal, aber der Grund ist jetzt nicht das Lenksystem. Ich meine, das wird im DTM Electric Car ist das ein großes Thema. Paravan sitzt da wirklich, die stecken da sehr viel Zeit rein, um das wirklich weiterzuentwickeln. Und ich denke mal, dass sie, wenn Paffett und Glock fahren, da auch zwei gute, sehr schnelle, erfahrene Kandidaten haben, um das ein bisschen voranzubringen.
Aber warum Paffett und Glock? Wie kommst du jetzt auf die beiden? Sind die auch sozusagen dann Schaeffler ist dir bei Wire Markenbotschafter? Oder,
Sie hat was verraten. Scheiße, denkt sie
gerade. Ich habe überhaupt nichts verraten, weil man weiß ja nicht mal mehr, ob Paffett und Glock überhaupt fahren. Aber,
natürlich nicht. Wer weiß das
ich
schon.
Ich finde es übrigens geil. Ich möchte mal eine Lanze brechen. Hier, ich glaube, Matthias Zink heißt der CEO bei Schaeffler, ne? Berichtige mich bitte.
Ja.
Genau, den habe ich kennengelernt in Hockenheim. Wir hatten da Talkrunde miteinander und so. Ich finde das geil. Ich finde das fantastisch. Und es ist jetzt dieser Podcast wird nicht präsentiert von Schaeffler. Ja? Nicht, dass irgendeiner da draußen gerade denkt, hier, wir machen hier die ganz große Werbeparty oder so. Aber ich finde das geil, dass Unternehmen heutzutage hingehen und sagen, also Unternehmen wie Schaeffler und sagt, wir haben hier eine Technologie, wir wollen das natürlich irgendwann massentauglich machen und so weiter, aber, und das finde ich das Entscheidende, trotzdem in einer Zeit zur DTM gestanden haben, wo gefühlt die ganze Welt die DTM totgeschrieben hat. Und das muss ich sagen, das fand ich echt einen geilen Move und einen richtig guten Move. Und wenn dann natürlich dann Leute wie Sophia Flörsch, Gary Paffett, Timo Glock oder wer auch immer, dann da auch sozusagen als, keine Ahnung, Botschafter oder mit der Technologie dann fahren, vielleicht auch, wenn man darüber medial berichtet. Das wird ja auch ein spannendes mediales Thema. Insofern danke, Eddie, dass du das aufgemacht hast. Dann ist es doch nur total richtig und auch total gut. Und wenn es übrigens das Autofahren vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch angenehmer, / hoffentlich vielleicht sogar noch sicherer macht, dann haben am Ende des Tages alle was davon. Ich wollte nur mal
diesen. Ja, hast du völlig recht, Matthias. Und vor allen Dingen im Falle Sophia, weil wir vier jetzt miteinander reden, erinnert euch an die Zeit, sagen wir mal, im Dezember. Da waren wir uns nicht so sicher,
dass das habe ich ja vorhin gesagt.
Eine DTM 2021
ja,
gibt.
Das habe ich ja gesagt. So, ja, genau.
Jetzt haben wir Sophia Flörsch als DTM Rookie und da kann man ja natürlich nur sagen, da hat jemand, und zwar im Hause Schaeffler, sehr deutlich das verstanden, was es braucht, um eine Tradition weiterzuführen, aber eben auch in die Zukunft zu blicken. Und wenn ich Sophia so angucke, ja, welches Gesicht könnte geeigneter sein, wenn sie dann jetzt noch den nötigen Speed mitbringt, um Timo Scheider zu verprügeln auf der Rennstrecke, dann wird alles gut. Nein, das ist ein perfektes Package und so verstehe ich Rennsportmarketing. So muss es sein. Und ich bin ja froh, dass wir noch Ansätze davon überhaupt haben.
Also Wind muss auf Wind hier, aber
ehrlich, freue ich mich total drauf.
Und solche Partner und solche Firmen braucht es einfach, die Motorsport, genau, dem echten Motorsport, absolut, treu bleiben,
ja,
und Spaß daran haben, ja, und einfach wirklich Ideen haben, die sonst keiner hat.
Aber ich will auch noch mal eins zu Timo Scheider sagen. Timo, wenn du DTM fährst, ja, egal wie viele Rennen, whatever, ich werde da stehen mit Fanschal, mit Aufkleber auf meinem Auto, den darfst du persönlich draufkleben. Ich bin dein Fan. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja, das ist schön, das schreibe ich auf. Da nehme ich dich beim Wort, ne?
Ich bin da knallhart. Also mein männlicher Favorit, Timo Scheider, meine weibliche Favoritin, Sophia Flörsch.
Ja, wow, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich bin ja die Einzige.
Schade, dass du selber drauf gekommen bist. Nein, aber das wäre schon cool. Wobei, ich habe es jetzt mehrmals gesagt an dieser Stelle, ich will den Druck auch nicht aufbauen, aber ich wünsche mir Timo Scheider an meiner Seite. Ich habe im deutschen Fernsehen mit vielen Experten gearbeitet, in verschiedenen Sportarten in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile. Keiner war besser als Timo Scheider, Schrägstrich natürlich auch Martin Tomczyk, also diese DTM-Crew, die wir haben, der Spirit, der Geist, das Miteinander, das ist so besonders, das ist so fantastisch, und Timo, du würdest ein Riesenloch reißen, insofern hoffe ich, dass du ohne kabelloses Lenkrad oder was auch immer, da ohne Auto.
Kabelloses Lenkrad, was ist denn das für ein Wort?
Ihr wisst doch jetzt, was ich. Ja. Geil, wir haben unseren Titel der Sendung. Wir haben unseren Titel, das kabellose Lenkrad.
Das schreibe ich auch.
Wir haben es. Das kabellose Lenkrad. Sophia Flörsch im Gespräch. Ja, super, wir haben es.
Kabelloses Lenkrad.
Aber Timo, wirklich einfach da nochmal. Ich wollte einfach nochmal Shoutout Timo Scheider hier ganz laut brüllen, weil wirklich, ich hoffe, dass du an meiner Seite bleibst.
Schatz, ich liebe
Moment mal. Jetzt. Wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Kabelloses Lenkrad. Untertitel: Scheider ersetzt Flörsch am Nürburgring, weil sie Le Mans gewinnt.
Ja, da bin ich dabei.
Eddie, könntest du bitte vorher nochmal nachdenken, was du alles gleich für Sätze an unseren Chef schreibst? Das wäre wichtig. Ja?
Der Chef hat mich heute tatsächlich zum ersten Mal, weil er sich so auf Sophia freut, gebeten: Eddie, mach dir bitte Notizen während des Podcasts, damit du nicht so einen Blödsinn schreibst
wie sonst. Ich bin in der gleichen Gruppe wie du. Aber ich habe das auch gelesen. Aber bitte, schreibe nur Wahrheiten. Der denkt ja, wir hätten hier gesoffen.
Zum Beispiel, dass der liebe Timo, der ja Experte oder was auch immer bei Sat.1 ist, in zwei Tagen nach Saudi-Arabien fliegt zum Auftakt der Extreme E, die bei ProSieben Max übertragen wird, am 3. und 4.4. Nur so viel dazu. Mein lieber Eddie, du wirst am Mikrofon sitzen. Wollte mal gerade das Thema ein bisschen wechseln, ein bisschen Sendergruppe Werbung machen, denn in 2 Tagen bin ich bei 38 Grad und wink euch aus der Wüste. Kleiner Einwurf vom anderen.
Das heißt aber, dass wir nächsten Montag, weil du nimmst dein Equipment mit, trotzdem Podcast produzieren können, oder?
Du, ich mal gucken, mal, was da in der Wüste so los ist. Aber ich teste noch Sonntag und Montag, aber das sollte eigentlich möglich sein. Ich habe eine kleine Zeitverschiebung.
Also drei Stunden, yeah, dann voraus mit Sommerzeitumstellung hier in Deutschland. Ich war ja gerade da, sind 2 Stunden gewesen, dann müssten es 3 sein. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie gebacken und hin. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir nächste Woche, das Teasing können wir mal kurz machen, Eddie, wieder einen Gast haben, Sophia. Also du merkst, wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts, aber wir haben natürlich gleich nochmal unsere emotionalen Dankesworte an dich für diese für uns fast schönsten 1,5 Stunden unseres Lebens. Aber Eddie, unser Gast nächste Woche, das könnte auch sehr interessant werden.
Also für mich wird es definitiv ein Highland, weil ich kenne ihn.
Highland.
Nein, also nächste Woche, Sophia, ich weiß nicht, ob du dich auch für die MotoGP interessierst. Nächste Woche ist unser Podcast-Gast Stefan Bradl. Ui. Und heute kam die Meldung, dass Marc Marquez nicht fährt in Katar bei Rennen 1, was nächstes Wochenende ist. Heißt, der gute Stefan, der auch nicht weit von dir groß geworden ist, kommt aus Saarling, also auch ein Süddeutscher, guter Junge, freue ich mich sehr drauf. Stefan hat vorhin, ich habe mit ihm geschrieben, der ist gerade auf dem Weg nach Katar, damit er die 2. Impfung kriegt, weil MotoGP ist ja komplett durchgeimpft. Also Stefan wird für Marc Marquez nächstes Wochenende fahren, und ich sage jetzt schon mal, ich prognostiziere jetzt schon mal, dass Stefan nach den Testeindrücken Top 10 fähig ist in der MotoGP am kommenden Wochenende. Und dann haben wir ihn Montag im Podcast und ihr beide, also Sophia weiß das vielleicht auch, ihr beide wisst, was das für mich bedeutet. Das wird dann was ganz Besonderes. Freue ich mich jetzt schon drauf. Kriege ich Gänsehaut. Direkt.
Der Stefan ist ein Cooler.
Ein ganz Cooler. Und ein ganz Schneller. Der eigentlich permanent Starter, aber da sieht man mal, kann man ja auch mit deiner Karriere vergleichen, weil du hast es heute beim Kollegen Robert Salwert beim Motorsport Magazin beschrieben. Du erhoffst dir auch nochmal so einen Step in Sachen Sponsoren für die Zukunft, um dein großes Ziel zu erreichen. Dem Stefan geht's da nicht unähnlich, ne? Also Motorsport ist halt teuer und die brauchen Sponsoren. Vom reinen Niveau her, das hat Stefan jetzt in den letzten Monaten mehrfach bewiesen, müsste der permanent Starter in der MotoGP sein. Ist er aber nicht. So, und nur dank der Verletzung von Marc Marquez darf er jetzt kommendes Wochenende fahren. Und wir haben ihn nächsten Montag im Run Racing Podcast. Der sieht zwar nicht so gut aus wie Sophia, aber ist eh nicht schnell.
Übrigens veröffentlicht dann am Dienstag für alle, die jetzt schon für Montag sich irgendwie das Ding ins Kalenderchen ja geschrieben haben. Ne? Ich möchte hier nicht der Weltverbesserer sein, Eddie. Verzeih mir bitte, ja. Aber
doch, bist du.
Aber
bist
du.
Einer muss da aufpassen.
Ich muss immer an den Zuschauer denken, wirklich. Das, oder Zuhörer in diesem Fall. Sophia, es ist ein Jammer. Es ist ein Jammer, dass unsere Zuhörer dich heute Abend nicht sehen konnten. Ja?
Ei.
Ei, aber wirklich, es hat Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank.
Ich sag danke.
Nach anderthalb Stunden, wie fällt dein Fazit der letzten anderthalb Stunden deines Lebens aus?
Es war lustig, es war sehr unterhaltsam. Immer wieder gerne.
War es auch journalistisch in irgendeiner Form wertvoll? Hat es dich weitergebracht? Freust du dich noch mehr von uns darauf, interviewt zu werden?
Ja, ich freue mich auf das Jahr. Ich glaube, es wird lustig. Ich freue mich schon auf das Mikro, das du mir unter die Nase reibst.
Ah, aber Corona, mit Corona-Abstand.
Ja, mit Maske natürlich.
Sophia freut sich auf die Reportage von mir oben aus der Kommentatorenkabine, wenn ich schilder, wie sie Timo Glock und Timo Scheider in den letzten beiden Kurven verbläst und ich sie dann anfunke im Auto.
Oh, ich find's so geil.
Jetzt stellt euch das mal vor. Jetzt, wenn das passiert, dann bestehe ich drauf. Normalerweise funken wir ja immer nur zu dem Sieger. Das halte ich jetzt für unrealistisch, dass Sophia in ihrem ersten DTM-Jahr ein Rennen gewinnt. Aber wenn du Scheider und Glock verprügelt hast, dann bestehe ich bei meinem Chef drauf, darf ich die Flörsch im Auto anfunken.
Das machen wir, Deal.
Ich glaube, das kriegst du hin.
So machen wir's.
Timo, bist du noch da?
Ja, ich habe gerade überlegt, was ich mir bei einem Sieg von Sophia Flörsch einfallen lassen würde, aber mir fällt nichts Vernünftiges ein. Das, was mir im Kopf...
Das mache ich ja dann immer für dich.
Ach so, ja, das also, machst du dann. Also ich würde sagen, der Eddie rennt einfach nackt über Start und Ziel, oder? Ich finde das eine super Idee.
Wir alle drei. Pass auf, Sophia, pass auf. Hier kommt folgende Wette. Moment, nicht nackt. Nicht nackt. Aber hier kommt folgende Wette. Ich schreibe mit. Wenn Sophia Flörsch im Jahr 2021 in der DTM ein Rennen gewinnt, dann laufen wir drei in T-Shirt und Unterhose bekleidet einmal über Start und Ziel.
Eine Runde Hockenheim, oder was?
Dachte ich, eine Runde. das möchte ja kein Mensch sehen. Einfach so medienwirksam, so
Armageddon 25
Meter Walk. Vor. Mhm. Armageddon, okay. Armageddon Walk ist geil. Ihr T-Shirt, und zwar in den Eddie Mielke T-Shirts aus Italien, diese Misano-T-Shirts.
Stimmt, ja. Das ist geil, ne?
Und die ziehen wir an, diese drei, Eddie hat eigene T-Shirts. Das sagt eigentlich alles über seinen Charakter aus. Ja, und er hat also eigene T-Shirts. Und wir laufen in Eddie Mielke T-Shirts und Unterhose bekleidet diese 25 Meter über Start und Ziel. Jungs, einschlagen? Ja oder nein?
Ja, machen wir.
Dabei.
Hammer, eure Euphorie. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch so freut.
Das war auch ein Wahnsinnsvorschlag. Brutal.
Jungs, haben wir eigentlich jetzt einen neuen Rekord? Eine Stunde 31 ist ein neuer Rekord.
Keine Ahnung, ich glaube ja.
Ich glaube schon.
Aber das war auch nicht schwer mit Sophia. Also die Wette steht. Sophia, vielen herzlichen Dank. Wenn irgendjemand von euch da draußen bis hierhin durchgehalten hat und zugehört hat, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unseren Instagram-Kanälen, also Timo Scheider, Eddie Mielke Official oder Matthias Killing, vielleicht schreiben würdet, was ihr...
Oder Sophia Flörsch.
Oder Sophia Flörsch. Das musst du dann bitte an uns weiterleiten, Sophia. Wenn ihr uns bitte kurz davon berichtet, was ihr von unserer Wette haltet. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Der eine oder andere läuft jetzt immer noch mit seinem Hund durch die Gegend, weil wir viele hören ja den Podcast immer beim Hundespaziergang und sagen, mach mal länger, dann mein Hund dankt es euch.
Ja, genau, tatsächlich. Ich habe jetzt schon quasi das Handy vor Augen, wenn das morgen früh angeschalten wird oder wenn der Podcast online ist und ich das Handy zum ersten Mal anschalte und dann die ganzen Antworten reinkommen. Ich freue mich drauf. Ihr werdet erfahren, was da kommt.
So machen wir es. Sophia.
Und jetzt Sachskurve, Hockenheim, Saisonfinale, Glock hinter Scheider, Sophia Flörsch lauert. Glock
hinter Scheider.
Glock schiebt den Timo raus. Glock schiebt den Timo raus. Flörsch geht vorbei. Flörsch ist Dritte.
Eddie, ja, vielen Dank heute Abend für deine wieder mal großartige Leistung. Timo, danke dir vor allem natürlich. Ja. Sophia. An dich ein riesen Dankeschön, dass du diesen Spaß mit uns mitgemacht hast. Du wirst noch viele ernste Interviews führen. Dieses etwas lockerere wirst du hoffentlich in guter Erinnerung behalten.
Werde ich.
Schön.
Dankeschön.
Was für ein Schlusswort. Gute Nacht, Sophia.
An alle. Also in die Runde gute Nacht, aber an alle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, es gilt wie immer, macht einen Screenshot, teilt das Ganze auf euren Social-Media-Kanälen. Je mehr Menschen von uns erfahren, werden lernen, je mehr Menschen von uns erfahren, je mehr Menschen werden erfahren, wie bescheuert wir sind. Das wollte ich sagen. Also.
Was?
Viele Fragezeichen. Ist auch egal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schickt uns eine Nachricht. 5 Sterne wären super. Wenn ihr nur 1 Stern vergeben wollt, macht es besser nicht. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Nächste Woche Stefan Bradl, unser Gast. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, bis bald.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.